Hey Genie, ich bin ja bald arbeitslos, ne? Mach uns doch mal ein Gedankenexperiment zum Thema Zukunft der Wissenschaft.
Stell dir vor, es ist der Morgen des 4. Oktober 2055. Du wachst auf und da ist dieses Kribbeln wieder. Seit Tagen schon. Du weißt genau warum. Du bist Kernphysikerin an der Universität Malaysia in Kuala Lumpur. Und du hast eines der hartnäckigsten Probleme deiner Disziplin gelöst. Gemeinsam mit kollektiven KI-Systemen ist es dir gelungen, die starke Wechselwirkung in komplexen Vielteilchensystemen so präzise zu beschreiben, dass sich instabile Kerne erstmals zuverlässig vorhersagen lassen. Aber es wird noch besser. Seit gestern giltst du als chancenreichste Kandidatin für den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Als sechste Frau unter über 220 Preistragenden. Edward Witten hatte dir geschrieben, nur ein Satz.
Egal wie Stockholm entscheidet, das Feld wird nie wieder dasselbe sein.
Du stehst auf, blickst aus dem Fenster, Kuala Lumpur erwacht. Bevor du das Haus verlässt, prüfst du deine mobile Erreichbarkeit. In Stockholm ist es noch Nacht. Trotzdem willst du auf Nummer sicher gehen. Die letzten Jahre waren rasant. Nicht nur für dich, für die Wissenschaft selbst. Wissen ist allgegenwärtig geworden, global, übersetzbar, vergleichbar. Neutrale KI-Systeme haben das alte Euro- und Amerika-zentrierte Elitensystem aufgebrochen. Der Grund war nicht Ideologie, sondern Effizienz. Die Universität Malaysia rangiert heute zuverlässig unter den Top 3 Forschungsstandorten der Welt. Nicht, weil sie besser rechnet, sondern weil sie anders fragt. Einen Moment lang denkst du an Anna in Harvard, brillant wie eh und je. Doch seit Jahren verbringt sie mehr Zeit damit, Forschung zu erklären, als sie zu betreiben. Förderanträge, Wirkungsnarrative, öffentliche Debatten darüber, wozu Wissenschaft überhaupt noch gut sei. In Kuala Lumpur hatte man das System anders gebaut. Man finanzierte keine Projekte mehr, man finanzierte Probleme. An der Universität wartet ein Seminar mit deinen Studierenden. Simulationen laufen, Modelle stehen. Die KI hat gerechnet, schneller und präziser, als es früher ganze Institute konnten. Ein Student präsentiert die Ergebnisse. Dann hält er inne.
Hier,
sagt er nach kurzem Zögern.
Würde ich dem Modell nicht folgen?
Du nickst kaum merklich. Die KI empfiehlt an dieser Stelle eine Lösung mit maximaler Stabilität. Rechnerisch perfekt, physikalisch möglich. Aber ihr wisst beide, in der Realität würde das System hier kippen. Nicht wegen der Zahlen, sondern wegen eines Effekts, den man nicht berechnet, sondern erkennt. Durch Erfahrung, Beobachtung, Zweifel und wissenschaftliche Urteilskraft. Der Raum wird still. Du lächelst deine Schützlinge an. In solchen Momenten sagst du ruhig:
Weiß ich, warum unsere Uni ganz oben mitspielt. Nicht, weil ihr besser rechnet, sondern weil ihr wisst, wann man Zahlen misstrauen muss.
Einige deiner ehemaligen Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten inzwischen in der angewandten Forschung in Europa. Dort, wo Modelle nicht nur stimmen müssen, sondern wirken. Wo jede Entscheidung eine Konsequenz hat. Ökonomisch, ökologisch, gesellschaftlich. Viele von ihnen sind heute Teil der Fraunhofer Planck-Helmholtz-Musk Association, eine Institution, die entstanden ist, als man aufgehört hatte, sich zu fragen, ob Erkenntnis, Anwendung, Großforschung und Unternehmergeist wirklich getrennt organisiert sein müssen. Einer von ihnen hatte einmal halb im Scherz gesagt:
Bei uns darf eine Theorie gern unvollständig sein, solange sie am Freitag beim Industriepartner funktioniert.
Als du später das Gebäude verlässt, vibriert dein Telefon. Unbekannte Nummer, internationale Vorwahl. Du lächelst, denn egal wie Stockholm entscheidet, du weißt, dass die Zukunft der Wissenschaft nicht davon abhängt, wer den Anruf bekommt, sondern davon, ob unsere Institutionen den Mut haben, Menschen zu erlauben, einer perfekten Rechnung zu widersprechen und die Folgen dieser Entscheidung zu tragen.
Ja, das war mal wieder ein sehr unterhaltsames Gedankenexperiment. Ne? Also die Zeit, um wirklich falsch zu liegen. Also ich glaube, ich liege den größten Teil meiner Zeit tatsächlich falsch. Und wir sind ja auch jetzt dazu übergegangen, immer mehr zu erklären, neben dem eigentlichen Forschen. Also das war natürlich jetzt so ein bisschen selbstironisch auch. Aber wie siehst du das denn?
Ja, ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, ist das ein Seitenhieb gegen uns selbst hier? Wir verbringen mehr Zeit mit dem Erklären, anstatt zu forschen. Ich fand im Gedankenexperiment waren viele Punkte drin, über die wir diskutieren können. Ich glaube, viele Punkte, wenn man nicht aus dem Wissenschaftssystem kommt, sie an einem erstmal vorbeirauschen. Mhm. Also Förderung und die Themen, die da angesprochen worden sind, wie Doktoranden und so. Aber wir ein paar Sachen, glaube ich, ganz gut hier systematisch aufgreifen können. Und ich glaube, das, was so gefühlt über allen steht, war ja immer dieses, man wird in Zukunft, kommt es nicht aufs Rechnen an. Wir leben aber gerade in einer Zeit, wo es durch Rechnen, durch KI natürlich gerade ganz viel auch in der Wissenschaft im Wandel ist. Und ich glaube, da müssen wir schon einen Blick drauf werfen, um zu verstehen, wo das dann vielleicht mal endet.
Ja, und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, katastrophaler Peer-Reviewer hier am Fraunhofer IEM und wie immer mit mir im Studio Roman Dumitrescu und wahrscheinlich der Einzige, der eure Dissertation neben euch jemals lesen wird.
Ich hoffe nicht, aber bei der einen oder anderen könnte es sein. Hallo zusammen, willkommen tatsächlich zu einer neuen Folge und ja, ich lese tatsächlich viele Dissertationen. Es ist, macht viel Spaß, aber macht manchmal auch nicht so viel Spaß. Es ist doch auch manchmal schwere Kost, aber natürlich gehört das dazu und vor allem das Arbeiten an den Inhalten ist ja das Spannende. Die Dissertationsschrift ist am Ende des Tages ja nur das niedergeschriebene, die niedergeschriebene Dokumentation in Anführungszeichen nur. Spannender sind natürlich die Inhalte und die begleitet man ja schon über die Jahre. Mhm. Aber ich kann dem Gedankenexperiment total viel abgewinnen, deswegen wird es heute, glaube ich, schon etwas grundsätzlich auch über uns selber und wahrscheinlich muss man an einer anderen Stelle auch so ein bisschen über unsere eigene Disziplin, über unsere eigene Daseinsberechtigung uns Gedanken machen. Wir tun das schon länger. Also wir haben tatsächlich schon seit 3 Jahren, schmunzeln wir ja manchmal, aber wir bringen das auch immer wieder. Wie sieht eigentlich die Zukunft des wissenschaftlichen Mitarbeiters tatsächlich aus? Was so typische Recherchearbeiten, das ist natürlich völlig hinfällig geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend ist da schon einiges im Wandel.
Ich weiß nicht, es ist einfach zu sagen, es ist hinfällig geworden. Aber ich glaube, der Teufel steckt wie immer im Detail. Und da sollten wir heute wirklich mal drauf gucken, weil ich habe da auch sehr, sehr viele Gedanken dazu. Und du hast schon gesagt, die Wissenschaft, die steckt gerade in einem eigentlich der größten Umbrüche seit jeher, würde ich sagen. Wir haben Paper, die komplett von KI geschrieben werden. Wir hatten letztens einen guten alten Kollegen, Eike Hüllermeier, hier, der hat gesagt, der hat auf einer Konferenz ein KI-Paper eingereicht und er hat 4 Reviews bekommen. Davon war ein KI-Review und er hat gesagt, das KI-Review war mit Abstand das Beste. Ne? Und das ist bei mir hängen geblieben und ich glaube, es ist etwas, was wir einfach akzeptieren müssen als Status quo. Und das Publikationssystem, was wir aktuell haben, wird stark in Frage gestellt. Das Peer-Review-System teilweise zu Recht, wie ich finde. Ja, und jetzt haben wir quasi unendlich viele Veröffentlichungen, die quasi auf Knopfdruck erzeugt werden können. Die Frage ist das Wissenschaft?
Tja, das ist vermeintlich schafft das erstmal Wissen, viele Papiere. Aber ich sehe es an meinem E-Mail-Account. Also ich habe jeden Tag bestimmt locker 5 bis 10 Anfragen für eine irgendwas zu publizieren. Man hat ja ein tolles Skript von Ihnen gelesen, Herr Professor. Da müssen Sie mal das, was Sie einreichen. Auf der anderen Seite kriege ich tatsächlich mittlerweile auch täglich 1 bis 2 Anfragen für Reviews. Also tatsächlich dann solche Papiere zu bewerten und ein Review zu schreiben und Verbesserungen zu machen. Und die Zeit ist ja endlich. Also man könnte praktisch die ganze Zeit damit verbringen. Und das ist zu Recht auch eine Kritik, weil dafür werden wir nicht bezahlt am Ende des Tages. Ja. Aber das Wissenschaftssystem hat sich eben so etabliert. Und es hat auch seinen Sinn gehabt, aber ob das heute noch so sinnig ist, das muss man stark hinterfragen und gleichzeitig sehen wir natürlich auch diese massiven Durchbrüche durch KI. Nobelpreise für Durchbrüche in der KI, der Zugang zu Wissen wird komplett anders gestaltet, was ja eine Grundvoraussetzung für Wissenschaft ist, dass ich Zugang habe zu anderem Wissen und darauf aufbauen kann. Früher, also ich weiß noch, in meinem Studium musste man in die Bibliothek gehen, um wirklich Fachliteratur zu suchen. Und mittlerweile kriegt man die ja praktisch per Knopfdruck sogar vorgefiltert. Also das sind schon spannende Dinge, die, glaube ich, schon spannend sind. Und in Deutschland tut sich auch einiges. Wir haben jetzt ein bayerisches, ich meine deutsches, super Hightech-Ministerium seit letztem Jahr. Da werden wir, glaube ich, auch einmal drauf gucken müssen, was es damit auf sich hat, weil das doch anders als in der Vergangenheit das Thema Bildung, ich will nicht sagen losgeworden ist, sondern das Thema Bildung wurde in ein anderes Ministerium integriert. Und aus einem Bildungs- und Forschungsministerium wurde ein Hightech-Ministerium, was ja auch für die Wissenschaft wesentlich zuständig ist. Das ist, glaube ich, auch mal spannend hinzugucken. Und wir müssen einfach festhalten, heute, ich glaube, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, aber es ist schon ein schwieriges Thema auch für uns, weil wir natürlich doch auch über einige Dinge, die wir als selbstverständlich bisher in der Wissenschaft so einfach machen, weil so gängig ist, vielleicht mal hinterfragen müssen.
Ja, also schnallt euch an, heute bohren wir die ganz dicken Bretter.
Ja, Tommy, dann lass uns doch mal mit dem Thema, was ich schon angesprochen habe, starten. Nobelpreise. 2024 war ja schon so ein einschneidendes Jahr. Es gab zwei Nobelpreise, Physik und Chemie. Auf den ersten Blick hat das ja nichts mit KI zu tun, aber beide waren eigentlich KI-Nobelpreise.
Genau, beides kann man sagen, waren KI-Nobelpreise. Das sieht man auch an den Preisträgern, also Physik-Nobelpreis an John Hopfield und Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, der ja von vielen auch so als Godfather of Machine Learning bezeichnet wird, der jetzt in den letzten Jahren sehr kritisch auch gegenüber der rasanten Entwicklung geworden ist und warnend ist, wobei zuletzt auch hoffnungsvolle Töne wieder angeschlagen hat, ist auch sicherlich sehr spannend. Und der andere war halt der Chemie-Nobelpreis. Und da war Demis Hassabis und John Jumper von DeepMind. Und die haben das für AlphaFold bekommen.
Ja, das sind spannend zwei Dinge, die auch, was das Thema KI, auch für die Wissenschaft zwei unterschiedliche Aspekte haben. Also der Physik-Nobelpreis, da wurde ja viel auch kritisiert, ob das ein Physik-Nobelpreis ist. Man muss dazu sagen, es gibt keinen Nobelpreis für Informatik, sondern dafür gibt es den Turing Award, in der Mathematik gibt es die Fields-Medaille und eben für die klassischen naturwissenschaftlichen Fächer plus eben sind noch weitere Disziplinen gibt es den Nobelpreis, aber für die klassische Informatik an sich nicht. Deswegen gab es da ein bisschen Kritik, das lassen wir außen vor, aber im Prinzip, das war, was Geoffrey Hinton und Hopfield bekommen haben, war eigentlich die Aussage dafür, dass KI jetzt diesen Weg gegangen ist oder so weit technologisch, ich sage mal, aus der Theorie in die Praxis gekommen ist. Da geht es sehr viel um das Thema Machine Learning, neuronale Netze, was ja nicht nur die beiden davon haben, das ist ja Jahrzehnte alt, aber jetzt ist die Technologie so weit eben, dass man das so weit entwickeln kann. Das ist das eine, aber viel spannender ist ja eigentlich der Chemie-Nobelpreis für das Thema Wissenschaft, weil da die KI ja eigentlich das war, worüber wir heute diskutieren, nämlich zum Teil der Wissenschaftler.
Natürlich. Also das, was AlphaFold ja macht, ist, diesen komplexen Aspekt der Proteinfaltung zu modellieren. Ich muss zugeben, das ist komplett außerhalb meines Kompetenzbereichs, aber ich habe da jetzt tatsächlich auch schon viele Interviews drüber gehört. Und das ist immer ein Beispiel für etwas, was hochgradig komplex ist. Also das, sag ich mal, wenn man das zu Fuß machen müsste, wäre das einfach unglaublich aufwendig und würde unglaublich lange dauern, um diesen riesigen Problemraum zu erschließen. Und mit AlphaFold gibt es jetzt ein System, was quasi diese Proteinfaltung simulieren kann. Und das ist tatsächlich die Grundlage für sehr viele auch medizinische Durchbrüche gewesen.
Ja, war man, glaube ich, über 50 Jahre eigentlich ein mehr oder weniger ungelöstes Thema. Und das ist eben nicht nur reine Rechenpower, sondern das ist auch eine gewisse Intelligenz dahinter, dass das so funktioniert. Und deswegen hat man hier zum ersten Mal sichtbar, also es gibt auch viele andere Beispiele, aber sichtbar jetzt renommiert mit dem Nobelpreis gesehen, dass die Wissenschaft sich durch KI verändern kann oder massiv auch beschleunigen kann. Und das ist ja etwas, worüber immer noch diskutiert wird, wie gut kann KI eigentlich forschen und was Neues entdecken. Ne?
Ja, ich glaube, da müssen wir ganz klar sagen, also wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo die Diskussion immer schwammiger wird, dahingehend, dass es nicht da, sag ich mal, schwarz oder weiß die Antwort darauf gibt, sondern die Antwort ist, es kommt drauf an und ich glaube, wir werden da jetzt noch viele Durchbrüche auch in kurzer Zeit erleben, einfach wenn ich das Thema so verfolge, jetzt just vor ein paar Tagen hat zum Beispiel André Karpathy hat auch wieder einen Ansatz veröffentlicht, wo er über Nacht quasi seine Algorithmen, sag ich mal, wo die optimiert werden und wo man jetzt quasi, er nennt das Auto-Research und das sind so alles jetzt kleine Dinge, die so hervorkommen, ne? Also von Einzelpersonen tatsächlich auch getrieben, die einfach zeigen, dass unabhängig davon, ob KI jetzt schon etwas komplett Neues entdecken kann, das ist so der Kern der Diskussion. Es ist unumstritten, dass KI die Forschung, die Wissenschaft ultimativ beschleunigen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis, die wir heute auch hier diskutieren sollten.
Ja, absolut. In meinen Vorträgen komme ich ja immer an den Punkt, dass ich so den Teil aufwerfe, wie intelligent ist eigentlich künstliche Intelligenz wirklich? Weil das ist ja eigentlich eine spannende Frage, wenn man KI als Forschungspartner, als neuen Doktoranden, als neuen Forschungskollegen tatsächlich so sehen möchte und man das ein Extremum, in das man reingehen möchte. Und ich finde das aber ganz spannend. Ich komme ja dann, das weißt du, ich komme dann oft mit Terence Tao. Terence Tao ist wahrscheinlich nachweislich der Mensch mit dem höchsten IQ, hat irgendwie 220, 230, also absurd. Dann weiß nicht, ob wir den zusammen hier an den Tisch bringen, diesen hohen IQ, den Terence Tao alleine hat. Und er ist natürlich, was wird man mit so einem hohen IQ, Mathematikprofessor. Und hat sich vor einem Jahr eins der ersten Reasoning-Modelle ja mal angeschaut. O1 war das, also die Reasoning-Modelle, die Modelle, die, ich sag jetzt mal, nachdenken im Sinne einer
die
KI.
Die mit sich selber reden,
quasi. Die mit sich selber nochmal prompten. Ja, ist ja mittlerweile auch besser bekannt als vor einem Jahr, wie das tatsächlich funktioniert, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Und er hat damals schon das Urteil gemacht, dass das das Niveau eines durchschnittlichen Mathematik-Doktoranden hat. Und ich sage mal, der durchschnittliche Mathematikdoktorand, der kann nicht ganz doof sein, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das fand ich schon damals für mich schon so, jawohl, also da, das ist schon eine gewisse hohe Intelligenz. Ne? Und ja, die Frage ist, was trennt jetzt diese Intelligenz zu einer forschenden Intelligenz? Und da gibt es echt viele Punkte, über die man sich, über die man nachdenken kann. Aber was ich total spannend finde, um einmal im Feld der Mathematik zu bleiben, sind diese Erdos-Probleme. Ja, ja. Hast du wahrscheinlich schon gehört. Ja. Ne? So, und da gibt es eine Liste. Erdos war ein bekannter Mathematiker im 20. Jahrhundert, der viele, die wurden dann als Probleme oder Vermutungen benannt, gesammelt hat. Also über 1000 solche Probleme, die er vermutet hat, dass das mathematisch so ist, aber nicht beweisen konnte. Und von diesen über 1000, da waren also jahrzehntelange, waren die praktisch nicht beweisbar. Und jetzt in den letzten Jahren fällt so eins nach dem anderen. Ja. Gerade jetzt wirklich auch in den letzten 12 Monaten immer wieder. Und wenn man sich das genau anschaut, da gab es auch schon Fake News, die KI hat das komplett gelöst. Und das ist es nicht, also dass die KI es komplett alleine löst. Es ist aber auch faktisch nicht so, dass der Mensch sie alleine löst, sondern dass gerade jetzt dieses Zusammenspiel doch zu einem großen Durchbruch bei diesen Lösungen, diese Erdos-Probleme gerade führt. Und das ist ja das Spannende gerade.
Ja, man muss das aber ein bisschen differenziert sehen. Also zum einen wird es hart diskutiert, ob das jetzt wirklich komplett neue Lösungen sind, die auf die KI da kommt. Viele sprechen auch davon, dass es letztendlich immer noch Interpolationen sind von alten, bekannten Lösungen, was nichtsdestotrotz beeindruckend ist. Ich will das nicht kleinreden, ich will nur im Prinzip aufzeigen, dass das wirklich gerade immer noch hart diskutiert wird. Und zum anderen die Tatsache, dass das von Menschen nicht gelöst wurde in der breiten Masse, liegt nicht notwendigerweise daran, dass es nicht ging, dass es keiner geschafft hat, sondern dass es auch jetzt nicht so mega, sag ich mal, lukrativ ist und dass man einfach sich sehr, sehr viel Zeit hätte nehmen müssen. Und es gab einfach zu wenig Leute, die sich dann damit beschäftigt haben. Und das zeigt auch wieder, wo die Riesenchance für KI ist. Ne? Die KI kann ja 24/7 an Dingen arbeiten, parallel verschiedene Dinge ausprobieren, auch wenn die KI, sag ich mal, wenn 99 von 100 Ansätzen scheitern, der eine, der nicht scheitert, das ist ja den wir haben wollen. Und das ist sozusagen im Vergleich zum Menschen natürlich die Riesenchance, dass wir sagen, wir können sehr schnell Lösungen ausprobieren, wir können sehr stark parallelisieren und das Ganze dann halt, die ganze Rechenpower auf diese Probleme schmeißen. Und ich glaube, das wird weiterhin jetzt ein krasser Benchmark bleiben, dass diese Erdos-Probleme eins nach dem anderen weiter gelöst werden. Es wird dann in der Wissenschaftscommunity natürlich immer, sag ich mal, diskutiert, aber ich plädiere dafür, dass wir wirklich da schon auch ehrlich sein sollten und sagen, okay, das, was wir hier gerade erleben, ist insofern Neuland, als dass wir einfach ganz viele Dinge lösen, die vorher niemand lösen wollte oder konnte.
Ja, und man muss ja sagen, es sind immer noch nicht mal die Hälfte der Probleme gelöst. Ne? Also das mal so einzuordnen, das sind schon nicht nur triviale Kombinationen. Was tatsächlich der Fall ist, das war ja eins, wurde ein Problem als gelöst bezeichnet, obwohl es schon mal gelöst war, es war bloß nicht dokumentiert in dieser sauberen Form. Also, aber auch das hat die KI natürlich transparent.
Genau, und da ist natürlich dann auch wieder die Schwierigkeit, Es kann ja kein Mensch nachvollziehen, was alles in dem Trainingsdatum enthalten ist. Das ist ja so ein Riesenwust. Das heißt, erstens ist es meistens nicht öffentlich, zumindest nicht von OpenAI oder Anthropic. Die halten das komplett unter Verschluss, was sie da reingegeben haben. Und das heißt, nur die könnten, wenn überhaupt, das manuell durchsuchen. Machen sie aber natürlich auch nicht, weil es einfach ein unrealistischer Aufwand ist. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob nicht vielleicht die Lösung doch irgendwo drin steckt, nur halt, sag ich mal, in den Tiefen des Internets oder in irgendwelchen obskuren Büchern, die einfach nicht bekannt sind. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem einfach super erstaunlich und das zeigt ja auf, dass wir das gesamte Wissen, was die Menschheit bisher erschaffen hat, das machen wir uns ja zunutze dadurch.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir müssen da lernen, dass KI wahrscheinlich ein massiver Beschleuniger für die Wissenschaft sein wird und das auch nichts Neues ist. Also wir hatten ja schon immer, die Astronomie wäre gar nicht möglich gewesen, wenn wir kein Teleskop erfunden hätten. Also wir brauchen ja immer Hilfsmittel in der Wissenschaft. Wir sind das schon immer gewohnt gewesen, durch Hilfsmittel eigentlich voranzukommen. Ohne Teilchenbeschleuniger, wo wären wir in der Physik? Also das sind alles so Dinge, die ja auch komplexe Lösungen sind. Nur das Erstaunliche jetzt ist, dass die KI eben so eine Querschnittswirkung hat. Ne?
Ja. Ich glaube, die wichtigste Frage an der Stelle ist eigentlich die Frage, kann der Mensch da jetzt mittel- und langfristig gesehen noch was zu beitragen oder sind wir da vielleicht sogar eher hinderlich in dem Prozess? Und ich glaube, das ist die Frage, die sehr, sehr intensiv gerade diskutiert wird. die großen Labore, insbesondere Anthropic und OpenAI, die sagen ja, die arbeiten daran, die haben sich das Ziel gesetzt, auch die KI-Forschung zu automatisieren. Und da sind wir aktuell heute, dass diese ersten Ansätze stattfinden. Ich als jemand, der jetzt nicht Hardcore Machine Learning Experte ist, ich kann jetzt mit Hilfe von KI solche Modelle trainieren. Ich kann das laufen lassen über Nacht und gucke mir am nächsten Morgen das Ergebnis an und die KI kann sagen, okay, ich probiere nochmal einen anderen Ansatz. Und das ist natürlich eine enorme Befähigung. Aber die Frage ist, wie lange ist das noch so, dass die KI mich braucht, um quasi diese Idee da reinzugehen?
Ja, die KI ist eigentlich das Spannende an der KI ist ja momentan, dass sie alle Disziplinen für die Wissenschaft gerade sehr spannend macht oder die Tür öffnet. Mhm. Ich frage mich immer, ob das für die KI-Forscher selbst auch so ist, weil die sind ja momentan, mein Gefühl, sehr stark benachteiligt, weil sie nicht die Mittel haben können. Also dass kein Kollege in Deutschland hat die Möglichkeiten, die jetzt ein OpenAI hat oder ein...
Ja, aber auch da muss man ja sagen, also ich bin der Erste, der Anthropic OpenAI oft hart kritisiert, aber eines kann man denen nicht vorwerfen, nämlich, dass sie das jetzt irgendwie nicht zugänglich machen, sondern die Modelle sind auch zu wirklich erschwinglichen Preisen zugänglich und da kann auch jemand, der jetzt keinen GPU-Cluster an seiner Uni hat, kann diese Systeme natürlich nutzen. Natürlich gibt es wahrscheinlich intern natürlich immer noch bessere Systeme bei OpenAI und Anthropic, aber das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem mega nützlich ist für uns alle.
Das ist schon richtig, aber dann sind wir eher, ich kann die KI nutzen, um mein Forschungsgebiet voranzutreiben, aber an der KI selber zu forschen.
Okay, das meinst du, ja.
Das ist, glaube ich, momentan eher schwieriger oder da muss man die Lücke finden. Gibt es ja auch gute Beispiele
in diesem Thema? Aber auch da finde ich, natürlich kann man immer über diesen Scale sprechen und darüber, ja, wir haben nicht die Mittel, wir haben nicht die Cluster, aber wir sehen gerade jetzt auch aus China, aber nicht nur aus China, dass aus der Not heraus, dass man eben nicht die Rechenleistung hat, entstehen halt auch wieder neue Innovationen, dass man halt wirklich kleinere Ansätze fährt. Und ich finde, das ist auch ein weiterhin sehr, sehr wichtiges und spannendes Feld, nämlich die Fragestellung, wie können wir mit super kleinen Modellen trotzdem gute Dinge erzielen, ne? Also Edge-Devices, also die überall verteilt sind, wo die keine große Rechenleistung haben. Ich sehe da tatsächlich schon die Zukunft. Also ich möchte ungern in der Zukunft leben, wo alles zentralisiert nur in der Riesen-Cloud ablaufen kann, sondern ich sehe tatsächlich, oder ich habe die Hoffnung, dass wir das Ganze dezentralisiert verteilt aufbauen können. Und dafür muss man natürlich weiterhin intensiv an den Algorithmen aufforschen.
Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, KI kann Forschung eigentlich in dieser Art und Weise nicht, wie das der Mensch kann. Du hast dich da auch reingelesen, das ist Anfang des Jahres ein spannender Artikel entstanden. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Es ist tatsächlich, glaube ich, muss man unterscheiden. Wir hatten jetzt über das Thema Intelligenz gesprochen und ich glaube, wir können bis heute nicht sagen, dass die KI eine menschliche Intelligenz hat. Es ist einfach nicht so. Es ist eine ganz andere Form von Intelligenz, in vielen Teilen komplett überlegen der menschlichen Intelligenz in der Geschwindigkeit und auch in dem, was sich eine KI merken kann und was eine KI für Verbindungen herstellen kann. Aber ich glaube, es gibt viele Effekte und viele Phänomene im menschlichen Denkprozess, der tatsächlich Stand heute und vielleicht auch mittelfristig nicht durch die KI übernommen werden kann. Also ich glaube, wir Menschen haben eine gewisse Intuition. Wir können spontan bestimmte Verknüpfungen entdecken, ohne auch aktiv darüber nachzudenken. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr spannend finde. Und die Philosophin Alessandra Buccella, die hat nämlich so einen Artikel auch dazu geschrieben, AI cannot automate science. Ne? Also sie hat gesagt, KI kann Wissenschaft nicht automatisieren. Und das geht auch so ein bisschen auf diesen Umstand zurück.
Ja, ich habe den auch gelesen. Ich bin da etwas zwiegespalten, weil ich nehme jetzt mal eine andere Position an und sage, am Ende des Tages ist alles, was bei uns im menschlichen Gehirn abläuft, Informationsverarbeitung. Und dementsprechend, auch wenn wir es bloß, weil wir es noch nicht verstanden haben, heißt es nicht, dass es nicht abbildbar ist und dass es nicht simulierbar und damit auch nachbildbar ist. Ne? Oh. Und ich bin wirklich da ein bisschen zwiegespalten, aber vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätzen oder in kurzen Sätzen zusammenfassen, was unsere Kollegin, die Philosophin, genau,
also
da so gemeint hat.
Ja, genau. Also ich hatte das ja schon gesagt, Intuition ist ein Element, etwas, was die KI jetzt nicht wirklich hat. Das heißt nicht, dass sie das nicht haben können wird, wenn wir jetzt weiter hochskalieren, weitere Daten reingeben, neue Ansätze und auch vielleicht neue KI-Architekturen nehmen, aber man merkt es ja, wenn man selber mit diesen Modellen spricht, im einen Moment sprichst du mit einem gefühlt brillanten Wissenschaftler und im nächsten Moment machen die Dinge halt Fehler, die komplett abstrus sind. Und da gibt es sehr viele, sag ich mal, Gründe, warum das so ist. Aber am Ende des Tages muss man sagen, es liegt halt einfach auch daran, dass die KI eben nicht eins zu eins die menschliche Intelligenz nachbildet. Das heißt, sowas wie eine Intuition ist nicht drin, welche Fragen überhaupt wert sind, gestellt zu werden. Die KI kann natürlich ganz viele Fragen aufwerfen, aber oftmals ist es so, dass man als Mensch, Stand heute noch, tatsächlich auf Fragen kommt, die KI bisher nicht gestellt hätte. Und das ist tatsächlich auch im Gedankenexperiment ja passiert. Der Student hat der KI widersprochen, weil er eine ganz lange Erfahrung hat. Und das ist nämlich auch ein Riesenunterschied zwischen einer riesigen trainierten KI und uns Menschen. Jeder von uns Menschen hat eine komplett individuelle Erfahrung. Das heißt, jeder ist einzigartig in seinem Werdegang und hat auch ganz eigene Verknüpfung. Und es wird natürlich spannend zu sehen sein, wenn man jetzt dieses Continuous Learning in die KI integriert, dass die KI wirklich auch kontinuierlich weiterlernen kann, werden wir das, diesen Umstand dann ja auch irgendwann haben, dass wir einfach unendlich viele individuelle KIs haben. Da sind wir jetzt, Stand heute, noch nicht an dem Punkt ganz. Aber das ist, glaube ich, der Grund, warum eben Menschen dann auch aus der Intuition heraus vielleicht mal widersprechen oder sagen, nee, ich habe das Gefühl, da passt was nicht. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig natürlich einer KI anzutrainieren.
Ja, wir hatten ja vor einem Jahr, hatten wir die Folge zum Thema Wissen. Und das spielt ja meiner Meinung nach auch sehr stark mit rein, weil wenn man sich mit KI-Systemen beschäftigt, muss man sich mit Wissen auseinandersetzen und welche Wissensformen. Und es gibt dieses große Problem, dass ja ein Großteil des menschlichen Wissens ja nur stillschweigend verfügbar ist, also vorhanden ist, implizites Wissen. Genau. Also wir Menschen können das gar nicht ausdrücken und dementsprechend lässt sich es auch schwer zu externalisieren und dann in irgendwie KI-Systeme damit zu füttern. Und das lässt sich dann in der Tat nicht einfach in Formeln fassen. Und wir können es auch nicht. Wenn es so einfach wäre, könnte ich jetzt dir, keine Ahnung, in Rumänisch beibringen als Beispiel. Wenn ich es gut könnte, würde meine Schwester jetzt sagen, aber ich kann es ein bisschen. oder Dinge, die eben nur ich weiß, die ich gelernt habe. Aber man merkt, da ist ja oftmals dann auch ein Prozess noch dahinter. Das heißt, so einfach ist es dann doch nicht. Und darin, in dieser Lernfähigkeit, da unterscheidet sich offensichtlich dann auch der Mensch doch in vielen, vielen Aspekten. Das habe ich auch rausgelesen, auch wenn ich glaube, aus dem Artikel von der Philosophin Buccella, dass ich da nicht so positiv bin, dass die Grenze so klar zu ziehen ist. Ne?
Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Und ich merke das zwar aber selber auch immer. Also wir selber haben ja auch von diesem, wie heißt es, dieses Paradoxon, was du immer erwähnst, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, das, die Wonder Panic. Wir Wonder sprechen Panic, ja auch oft von der Wonder Panic, dass man in einer Minute begeistert ist von der KI und in der anderen Minute dann wieder Panik bekommt, was denn mit unserer Zukunft ist. Und das ist auch komplett normal. So geht es mir eigentlich gefühlt 50 Mal am Tag hin und her. Aber ich stelle immer wieder fest, wirklich, dass auch eine gewisse Langsamkeit, die wir als Menschen zum Beispiel haben, die also aktuell, muss man sagen, wir sind das Bottleneck häufig. Wir als Menschen sind der Flaschenhals, der dazu führt, dass wir die Dinge nicht noch weiter automatisieren oder beschleunigen können. Denn wenn wir sagen, wir müssen das überprüfen, dann sind wir diejenigen, die wirklich den langsamsten Teil in der Kette bilden. Was in bestimmten Bereichen aber, glaube ich, tatsächlich sogar positiv ist und gut ist. Dass wir nämlich dann das Ganze entschleunigen und unsere eigene Sicht auf die Dinge mit einbringen. Aber ich bin da auch jetzt keiner, der sagt, die KI wird niemals das erreichen können. Ich habe tatsächlich letztes Jahr auch schon mal die Idee beschrieben, dass man natürlich auch die KI im Hintergrund einfach nachdenken lassen könnte. Also das, was wir jetzt mit diesen Reasoning-Modellen haben, im Sinne von Test-Time-Compute, das quasi zur Berechnungszeit die KI einfach mehr mit sich selber redet, bis sie dann zur Antwort kommt. Natürlich könnte man das halt auch im Hintergrund einfach permanent laufen lassen, dass die KI quasi mit sich selber redet und permanent irgendwelches Wissen schafft für sich im Hintergrund. Gibt auch Ansätze, wo sowas gemacht wird. Gibt jetzt aber noch nicht den Nachweis, dass das jetzt mega effektiv ist.
Ich habe aber neulich einen Artikel gelesen, wo eben das untersucht wurde, wie diese Reasoning-Modelle, warum die so also besser sind als jetzt einfache Modelle. Und da hat man dann wirklich jetzt mal eine Studie durchgetestet, schlechtere Modelle zu nehmen, also schwächere Modelle. Und die eben sich ständig mit eigenen Prompts zu versorgen. Ja. Und die kamen dann auf ähnlich gute Ergebnisse. Das heißt, am Ende des Tages scheint es gar nicht nicht zwingend nur durch die Qualität der Modelle zu sein, sondern durch dieses ständige Hinterfragen und Abarbeiten, die Qualität kannst du halt noch massiv verbessern.
Aber es gibt einen Umstand, also du kommst immer, wenn du möchtest, auch manuell durch manuelles Prompten auf die Ergebnisse. Du wirst nicht durch diesen Reasoning-Prozess Dinge aus dem Modell herauskitzeln können, was das Modell nicht weiß. Sondern das ist, im Prinzip kann man sich das vorstellen, es ist eine Form des Auto-Promptings. Das Modell promptet sich selber in die richtige Richtung und das wird dann quasi verstärkt durch das Reinforcement Learning antrainiert. Aber es ist ja einfach eine Erleichterung für den Menschen. Wir müssen da nicht mehr so viel Gedanken reinstecken. Wir können einen kurzen Prompt reingeben, eine Frage stellen und das Modell versucht, das Ganze mit Leben zu füllen und einen richtigen Weg zu finden. Aber das zeigt auch wieder auf, das ist quasi ein Ansatz gewesen, der einfach dazu geführt hat, dass die Modellqualität im Durchschnitt einfach besser geworden ist, also die Antwortqualität dieser Modelle. Und ich glaube, da stehen wir noch lange nicht am Ende dieser Kette, dieser verschiedenen Durchbrüche und Ideen. Auch das Thema Idle Time Compute, dass die KI quasi, wenn keiner eine Frage stellt, einfach permanent weiter recherchiert, ja, nachdenkt und auch versucht, vielleicht Dinge zu kombinieren aus der Vergangenheit, so wie ich das mache, wenn ich unter der Dusche stehe und spontan, ja, genau, beispielsweise einen Einfall habe.
Ja, absolut. Jetzt haben wir in den letzten zwei Wochen ja nicht so viel miteinander gesprochen. Ich war ja,
ja, ich hatte es auch vergessen, ich wollte es am Anfang sagen, erstmal herzlichen, ja, Glückwunsch, gut, natürlich.
Schön, dankeschön, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und einmal haben wir miteinander telefoniert und da haben wir tatsächlich zeitgleich ein Video, ich weiß nicht, ob wir währenddessen zeitgleich das Video angestartet haben, aber mit Peter Steinberger ein Interview, ja, gegeben im österreichischen Fernsehen. Genau. Also Peter Steinberger, kannst du sicherlich dazu sagen, du willst den da immer noch vor die,
ja,
ins Interview bekommen, aber er ist
sehr beschäftigt,
leider ein, zwei Wochen zu früh bekannt geworden und deswegen kommt er zu dir nicht in dein Inside-AI-Format, wahrscheinlich schafft es jetzt zeitlich, ich glaube, weiß, ja, vielleicht kommt es noch. Aber Peter Steinberger hat OpenClaw, also eins der bekanntesten Agentensysteme aktuell, ja, released, ist von Haus aus gar kein KIler, sondern,
nee, genau, Softwareentwickler.
Softwareentwickler, ja, und hat das daraus entwickelt.
Aber man muss dazu sagen, er ist ein exzellenter Softwareentwickler, ja, gewesen und hatte quasi auch vor OpenClaw natürlich Erfolg mit seinem eigenen Startup, was er dann auch irgendwann lukrativ verkauft hat und hat dann tatsächlich, spannenderweise ist er ja so ein paar Jahre ausgestiegen aus dem ganzen Programmieren, weil es ihm auch zu viel war und ist dann quasi, als Claude Code und Co. veröffentlicht wurden, auf den Geschmack wiedergekommen und hat festgestellt, okay, wir können das Ganze noch zugänglicher und noch einfacher machen, hat sich seinen eigenen Personal Agent gebaut, den er dann auch Open Source veröffentlicht hat und das ist natürlich, ist komplett durch die Decke gegangen. Also es ist Wahnsinn zu sehen, es hat mehr Sterne auf GitHub als Linux und für diejenigen, die sich damit ein bisschen auskennen, es ist schon ein komisches Gefühl zu sehen, wie jetzt, sag ich mal, ein so junges Projekt plötzlich so durch die Decke geht. Ist jetzt zu OpenAI gegangen, weil OpenAI gesagt hat, so einen brauchen wir bei uns. Der soll das Thema Agenten und Personal Agents auch bei uns weiterentwickeln. Und im österreichischen Fernsehen hatte der ein Interview gegeben, was ich auch sehr, sehr, sehr gut fand. Also viele haben kritisiert, dass die Fragen so sehr, sag ich mal, Normie-mäßig waren, im Sinne von, ist das denn sicher? Und also sehr deutsch und europäische Fragen immer, sag ich mal,
sehr allgemein, was halt die Gesellschaft interessiert. Ne?
Aber ich finde das nicht schlimm, weil es sind die Fragen, die halt viele Leute tatsächlich, ja, beschäftigen. Und aber Peter hat halt super gute Antworten gegeben und das, was du meinst, fand ich tatsächlich auch sehr sympathisch auf die Frage, nämlich ob denn jetzt KI eine Dissertation schreiben kann, hat er gesagt, ich hoffe nicht. und das ist eine schwierige Frage. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich da so drauf antworten würde wie er, weil die Frage ist natürlich, was ist eine Dissertation? Du hast am Anfang schon gesagt, die Dissertation ist nicht einfach das Schriftstück, sondern es ist die Erkenntnis, die daraus entstanden ist. Aber gleichzeitig müssen wir ehrlich sein, auch zu uns selber, und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir hier selbstkritisch sind, wie viele unserer Dissertationen sind in der Schublade verschwunden und hat nie jemand wieder gelesen und haben auch nichts wirklich, sag ich mal, bewegt. Und dann stellt sich die Frage, war diese Dissertation?
Das ist jetzt hier die Frage, was der Anspruch ist.
Ja.
Also ich fand, er hat ja nicht nur gesagt, er hofft nicht, sondern er hat ja gesagt, er hat es ja auch begründet, weil er der Meinung ist, menschliche Arbeit zählt was. Und das fand ich die super sympathische Antwort. Ne? Ja. Also im Prinzip, ja, derjenige, der im Prinzip die Arbeit automatisiert und,
ja,
und man ja auch diese Ängste dann hätte, jetzt wird alles weg, er sagt, die menschliche Arbeit zählt ja, ja, was. Ne? Und ich glaube, das, jetzt spreche ich nicht für alle Professoren der Welt, aber für mich persönlich zählt vor allem die Arbeit bei der Dissertation. Und mit Arbeit meine ich nicht das Schriftstück, sondern die 3, 4, 5, 6 Jahre, sehr, sehr unterschiedlich bei manchen, die man wirklich da reingesteckt hat, intensiv. Und nicht nur das Thema voranentwickelt hat. Und das würde ich jetzt allen Dissertationen, zumindest ich betreut habe, die haben wirklich das Thema ein Stückchen nach vorne gebracht. Ne? Den Erkenntnisgewinn, das ist ja das Entscheidende. Und das Zweite, was ich finde, und ich glaube, so muss man auch ehrlich genug in der Wissenschaft sein, es ist ja auch ein Teil der Ausbildung der Personen. Also die Personen werden ja mehr. Also werden schlauer, die Personen entwickeln sich weiter in dieser Zeit, reifen und machen ja, wenn ich jetzt gucke auf unsere ehemaligen, was die alles so jetzt danach machen, die machen tolle Karrieren, die,
ja,
sind in der Wissenschaft, die sind natürlich dann ganz viele auch in der Industrie, in der Praxis, wir sind ja hier sehr ingenieurwissenschaftlich orientiert und dann denke ich, das schafft eine KI so in dieser Komplexität nicht, ne, diesen Weg.
Vor allem, selbst wenn die KI das schaffen würde, dann hast du ja gar nicht das Learning dadurch, nee,
genau,
als Mensch. Ne? Und das ist, glaube ich, tatsächlich die wichtige Erkenntnis.
Das Entscheidende.
Und das sehe ich nicht nur bei der Dissertation, sondern das sehe ich bei vielen Sachen. Es gibt jetzt hier in den letzten Tagen auch sehr viel Diskussionen aus dem Bereich der Softwareentwicklung, wo auch ein Video viral gegangen ist, wo jemand gesagt hat, ich war früher ein 10x-Engineer, also ich war so ein richtig, richtig guter Software-Engineer und jetzt bin ich wertlos sozusagen, wo er da wirklich auch sehr viele Fragen aufwirft. Und ich finde das spannend, weil einerseits ist es, glaube ich, schon so, dass wir rein aus wirtschaftlicher Sicht akzeptieren müssen, dass immer weniger Unternehmen bereit sein werden, Geld für sowas auszugeben, für, sag ich mal, externe Dienstleistungen, externe Forschung wahrscheinlich, wenn sie das Gefühl haben, ich kann auf den Knopf drücken und kriege was, was vielleicht 80% genauso gut ist. Also die monetäre Seite der Medaille ist auf jeden Fall, glaube ich, so, dass wir davon ausgehen müssen, dass sich vieles jobtechnisch verändern wird. Aber ich frage mich, wie das mit der persönlichen Entwicklung ist. Und ja, da bin ich komplett bei dir und habe das auch, sag ich, mit allen Unternehmen, mit denen ich spreche, ich sage auch, die Nachwuchsförderung dürfen wir nicht aufgeben. Ja. Auch wenn es den Anschein macht, dass jetzt ein junger Mitarbeiter oder eine junge Mitarbeiterin erstmal keinen Wert liefern kann, weil man sie ja erst anlernen müsste und die müssen erstmal Dinge verstehen und die KI kann das alles viel besser jetzt schon als so ein sag ich mal, neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin. Wir müssen uns ja die Frage stellen, was ist denn das Endgame? Wo wollen wir denn hin? Wollen wir irgendwann wirklich menschenlose Unternehmen haben, wo die KI alles macht? Oder wollen wir tatsächlich die menschlichen Komponenten immer noch hochhalten? Und ich glaube, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft ist das ein Trugschluss zu glauben, dass wir alles automatisieren können. Ich glaube, nämlich diese menschliche Imperfektion auf der einen Seite, aber auch die menschliche Genialität, die da ausbrechen kann, ist einfach notwendig und wir sollten nicht den Fehler machen und jetzt wirklich alles auf die KI-Karte setzen, sondern uns von Anfang an fragen, okay, wie können wir das Ganze denn bestmöglich zusammenbringen?
Absolut. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Differenzierung, die man da auch treffen muss, dass wir tatsächlich hier nicht die KI ausbilden, sondern immer noch Menschen. Und wir sehen ja auch die Leute, die gut ausgebildet sind, die auch gut damit umgehen können, die Erfahrung haben, die sind ja diejenigen, die vor allem jetzt gerade massiv befähigt werden und auch extremen Nutzen von der KI haben. Aber wenn wir die nicht mehr ausbilden, dann frage ich mich, wer denn diese Leute sein sollen. Also das heißt, eigentlich müssen wir uns wirklich Gedanken machen in der Wissenschaft, welche Aufgaben muss der Mensch nicht, ich sage bewusst, muss der Mensch so gar nicht mehr machen. Ja. So, und auf welche Aufgaben kann ich mich fokussieren? Und wenn ich jetzt hier durch unser Institut durchlaufe, auch durch meinen Arbeitsalltag, dann sehe ich das auch in der Wissenschaft, dass ein Großteil der Arbeiten, die ich mache, also da muss ich nicht Wissenschaftler sein dazu. Das ist tatsächlich dann eher Abarbeiten von Dingen. Ja. Und ich finde, das ist Potenzial. Ja. Und dann hätte ich auch und viele Kollegen auch viel mehr Zeit, mir wieder Gedanken zu machen über Dinge, über die sich halt auch noch nie jemand Gedanken gemacht hat. Und das wäre das Spannende, das zu erschließen. Genau. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, wo kann der Mensch, wie du es schon gesagt hast, seine Intuition ins Spiel bringen, wo kann er kritisch hinterfragen, wo kann er aber auch, ich sage jetzt mal, unorthodoxe Wege einschlagen, ne? Die mit wirklich ganz untypisch vielleicht sind, die wir ja auch tun, weil uns gerade irgendwie Gedankenblitz kommt. Ja. Das sind ja Dinge, die Effekte, solange wir die nicht automatisieren können, und ich glaube, da sind wir noch ein Stückchen weit davon entfernt und vielleicht wird es auch nie möglich sein, dann sollten wir diese...
Und selbst wenn, nutzen. Ist halt die Frage, ob dann tatsächlich darauf, dass, sag ich mal, die Rechenkapazität aufgewendet wird oder ob die Rechenkapazität nicht zum Großteil darauf aufgewendet wird, auf Dinge, die wirklich sehr schnell dann auch Umsatz generieren. Ja. Und ich glaube, das ist insgesamt ein Aspekt, dass wir die Neugierde, die wir als Menschen inhärent haben, die sollten wir nicht im Keim ersticken, indem wir sagen, das kann alles die KI, sondern unabhängig davon, wie weit sich die KI weiterentwickelt, glaube ich, ist es super, super wichtig, dass wir weiterhin neugierig bleiben, dass wir weiterhin so viel lernen, wie wir können. Und das ist, da ist KI eine Riesenchance aus meiner Sicht, dass wir schneller Dinge verstehen und uns schneller in Dinge einarbeiten können. Aber das muss man richtig machen, ne? Also da gibt es auch verschiedene Studien jetzt in jüngster Zeit, die gezeigt haben, dass wenn nicht richtig eingesetzt wird, lernst du halt eben gar nichts.
Lass uns aber nochmal über ein anderes Thema sprechen, was, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Schattenseiten durch das ganze Thema KI in die Wissenschaft bringen. Das ist das Thema Publikation. Also man kann sich kaum noch retten, der Vielzahl der Publikationen, die vorhanden sind. Ein Doktorand neulich hat mir seine systematische Literatur Recherche gezeigt, also man analysiert ja sein Forschungsfeld und sucht dann nach Keywords, um ähnliche Forschungsergebnisse schon zu finden. Und er kam dann nach einer ersten Analyse auf 15.000 Papiere, was natürlich abstrus ist, weil die kann ich ja gar nicht alles lesen, und hat dann aber mit KI das ganz kurz runterfiltern können auf die 50 relevantesten. Und aber es zeigt zumindest eins, Publizieren ist mittlerweile ein Geschäft geworden und durch KI fast schon automatisiert.
Schon lange tatsächlich. Ja. Ne? Und das ist, finde ich, das, was man auch am härtesten kritisieren kann, nämlich dass das nicht erst seit KI ein, sag ich mal, auch sehr viele Schattenseiten hatte. Also auch vor KI hat man diese E-Mails bekommen von teilweise sehr dubiosen Konferenzen, wo man immer, unabhängig davon, was dein Titel war, mit Professor angeschrieben wurde. Und
irgendeiner ist schon dabei.
Ich meine, wir kennen das ja selber. Also das, wie viel Zeit man wirklich investieren muss, um so ein Peer Review zu schreiben, also eine Bewertung von einer wissenschaftlichen Publikation. Im Normalfall, klassischerweise, ist das so, das wird einfach an unabhängige Bewerter verschickt und die geben dann quasi eine Bewertung ab und anhand der Bewertung wird dann entschieden, wird das jetzt angenommen für die Konferenz oder nicht, muss da noch was geändert werden. Und da gab es halt schon seit jeher schwarze Schafe. Und wenn du dir anguckst, was auch diese Publikationen kosten, um die dann zu erwerben, das ist auch, also sind enorme Summen, die da geflossen sind. Und ich persönlich war schon immer ein großer Vertreter von Open Research, in dem Sinne, dass man halt natürlich diese Forschung kostenfrei zur Verfügung stellen muss, aus meiner Sicht sogar, sonst ist es gar keine richtige Forschung, wenn es halt hinter einer Schranke immer ist. Aber das Ganze wird natürlich jetzt mit KI auch wieder komplett auf den Kopf gestellt, weil wenn du jetzt zumindest augenscheinlich auf Knopfdruck so eine Veröffentlichung erzeugen kannst, einreichen kannst und das kannst du dann halt 100-fach oder 1000-fach machen und hast vielleicht ein, zweimal den Erfolg, ja gut, dann stellt sich halt wirklich die Frage, wozu dieses ganze System dann noch oder viel wichtiger noch, wie kommen wir dahin, dass es wieder vertrauensbasierter funktionieren kann.
Ja, absolut. Und schwarze Schafe oder sagen wir mal Leute, ich will jetzt gar nicht als schwarze Schafe, aber ich glaube tatsächlich, dass einige Leute es bewusst auch vorführen, das System, dass das so nicht funktioniert.
Ach so, ja.
Ne, Kevin Su hier von Berkeley, da hat er aber eigentlich einen Bachelor-Absolvent nur, ja. In Anführungszeichen nur, aber irgendwie 113 Publikationen KI-basiert letztes Jahr geschrieben.
Ja.
Also da man kann das System natürlich dementsprechend ja. Schon extrem dahin trimmen, weil das es sich da auch so unterstützt, ne?
Ja, natürlich, genau. Also es ist ja wirklich so, dass das incentiviert wird, viel zu veröffentlichen. Es gibt ja auch diese verschiedenen Indizes wie den Hirsch-Index oder so, die anzeigen, wie oft du zitiert wurdest, ne? Und auch das ist natürlich jetzt wieder fragwürdig. In Zeitalter der KI ist eine Zitation in einem KI-Paper ist, welchen Wert hat das dann am Ende des Tages? Und was ich halt verstärkt beobachte, ist, dass viele Leute halt diesen Weg über die Konferenzen und kostenpflichtigen Publikationen einfach gar nicht mehr gehen und ihre Paper zum Beispiel auf ArchiveX dann einfach publizieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass es aktuell das, was fast mehr Aufmerksamkeit bringt. Also du veröffentlichst ein Paper nicht auf einer Konferenz, sondern du hast eine Webseite dafür, du machst es auf ArchiveX, du hast ein GitHub-Repo mit dem gesamten Code, weil das führt dann tatsächlich dazu, dass es genutzt wird. Natürlich gibt es jetzt keine Garantie, dass du dann auch wirklich akkurat zitiert wirst, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du gute Arbeit machst, dass das immer noch einen sehr, sehr großen Impact hat.
Und darum geht es ja eigentlich. Ne? Die Publikationen sind so zum Selbstzweck geworden, aber faktisch ging es ja um die Dokumentation und die Veröffentlichung und das Teilen deiner Forschungsergebnisse und auch die Diskussion in der Community. Und das ist tatsächlich dann an manchen Stellen ein bisschen überholt, muss man ehrlicherweise sagen. Geht natürlich nicht in jeder Disziplin, aber mittlerweile muss man doch auch bei hochrangigen Journals viele Dinge immer wieder hinterfragen, was da gerade passiert.
Ja, ganz klar. Also ich sehe das Thema natürlich jetzt ehrlicherweise schon länger kritisch, weil dieser Publikationswahn, den habe ich nie ganz so verstanden, aber das ist auch eine eher persönliche Sache bei mir, ne? Auch wenn du auf diesen Konferenzen warst, muss man ehrlich sein, also es waren nicht so wirklich mega viele gute Fragen, die da gestellt wurden. Ne? Also das Beste an den Konferenzen war, dass du halt abends mit den Leuten da ein Bier trinken konntest. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was wir nicht verlieren sollten. Ne? Ja, dieses klar, Networking und diesen Austausch. Also das sollten wir aus meiner Sicht viel stärker wieder in den Fokus rücken, weil dadurch entstehen natürlich dann auch wieder neue Ideen, neue Verknüpfungen. Wir machen das ja auch, dass wir einmal im Monat unsere GenAI Connect beispielsweise haben. Und ich finde auch das, gerade im Zeitalter der KI, ist super wichtig, dass du halt diese Präsenzveranstaltung hast, wo jeder hinkommen kann, wo man sich austauschen kann. Und das ist aus meiner Sicht viel, viel mehr wert als die meisten Paper, die veröffentlicht werden. Was nicht heißt, dass die Paper jetzt komplett hinfällig sind. Es gibt weiterhin exzellente Paper, die dann auch wirklich, sag ich mal, legendär werden. Und ich weiß aber nicht, wie man quasi in diesem ganzen Sumpf, wie man diejenigen identifizieren soll, die dann wirklich einen hohen Wert haben versus dem ganzen anderen Slop, der dann da automatisiert vielleicht sogar erzeugt wird.
Also die Zukunft der Wissenschaft kann sicherlich nicht sein, dass wir in Zukunft jährlich irgendwie 1 Milliarde wissenschaftliche Paper erzeugen. Das wäre aus meiner Sicht also wirklich abstrus. Was mir bei mir hängen geblieben ist, du hattest es vorhin gesagt, Eike Hüllermeier, ein Kollege von uns hier an der LMU, KI Professor, der hat ja das war eine hochrangige KI-Konferenz, ja, und die haben das bewusst gesagt, wir haben ein eigenes KI-Modell, genau, was eben Reviews schreiben kann. Mhm. Und er hat das ja dann, genau wie du es gesagt hast, gesagt, das Review war halt wirklich das Beste, besser als, ja, das von den menschlichen Kollegen. Klar, die sind vielleicht dann, das kenne ich von mir auch, dann hat man, ist auch ein Zeitfaktor, man macht das ja auch dann, ja, umsonst, diese Reviews in der Regel, engagiert sich. Und das fand ich aber schon krass, weil er dann auch bewusst gesagt, das ist ja praktisch jetzt noch ein Klick weiter und dann kann die KI auch wiederum das Review einarbeiten, ja, und dann, ja, genau, noch ein Klick weiter, dann kann die KI auch nächstes Mal das Paper gleich erstellen. Und er hat es ja bewusst gesagt, also das inhaltliche Feedback war ja wirklich extrem gut. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, das waren jetzt die offensichtlichen Dinge, sondern damit konnte man wirklich, ja, wirklich was anfangen. Und das kann im schlimmsten Case, also wir hoffen es nicht und ich glaube nicht, dass es so weit kommt, weil ich denke, bis dahin wird das System dann implodieren. Aber natürlich kann es zu einer völligen Automatisierung kommen. Mhm. Das Schreiben der Publikation, ja, und des Reviews der Publikation bis hin zur Veröffentlichung. Ja. Also im Prinzip, dann hast du wirklich, dann brauchst du keine Konferenz mehr, dann fanden sich keine Menschen mehr.
Ja, es sei denn, also natürlich, man könnte den Spieß halt auch umdrehen. Ne? Ja. Du könntest sagen, wenn das alles automatisiert ist, vielleicht sind dann gerade diese Konferenzen, wo du dir das dann als Mensch in menschlicher Geschwindigkeit erklären lässt und wo du das dann, sag ich mal, in der menschlichen Community diskutierst, vielleicht ist das dann tatsächlich der wertvollste Teil des Ganzen, weil am Ende müssen wir uns die Frage stellen, was ist das Ziel von Wissenschaft? Was ist das Ziel, das wir auch haben, wenn wir ein Paper schreiben? Und wenn wir sagen, das Ziel ist, dass neue Erkenntnisse veröffentlicht werden und dann wieder eingearbeitet werden können in zukünftige Forschung, muss man ehrlicherweise sagen, ist die Automatisierung vielleicht tatsächlich ein sinnvoller Schritt, um das Ganze auch schneller nutzbar zu machen. Aber ich bin da auch bei dir. Ich glaube nicht, dass wir den Menschen komplett aus dieser Gleichung herausnehmen sollten. Aber die Frage ist, wie und welchen Teil der Mensch in dieser Kette dann erbringt, das wird sich wahrscheinlich schon verändern. Vielleicht einfach stärker auch in Richtung Fragen stellen. Wir stellen die Fragen, wir geben die Fragen rein. Wir ziehen nach, wenn wir merken, es geht nicht in die richtige Richtung. So geht es mir, wenn ich jetzt Coding-Agenten nutze. Ne? Also die machen natürlich auch nicht immer das, was man will. Und dann schreitet man als Mensch ein und sagt denen, nee, hier, hör mal, mach das bitte vernünftig. Und natürlich kann man auch darüber diskutieren. Auch das wird irgendwann versuchen, auch viele das zu automatisieren. Aber ich glaube, das ist das, was im Wissenschaftsbereich tatsächlich das Spannende ist. Nämlich zu sagen, der Kern ist daran, wir stellen die Fragen, wir wollen Fragen beantworten, wir wollen auch Dinge analysieren und kritisieren, aber müssen wir von Hand dann diese ganzen Schritte immer gehen oder ist das dann nicht etwas, was wir einfach in Zukunft auch immer mehr der KI überlassen? Ich bin da selbst zwiegespalten, weil ich gleichzeitig auch immer noch den Anspruch habe, ich will immer was lernen bei den Sachen und das ist nachgewiesenermaßen schnell der Fall, dass man eben dann nichts mehr lernt.
Ja. Wir haben neben der Publikationskrise auch, hängt damit eng zusammen, auch eine Replikationskrise, ne? Also von der Ergebnisse, also dass man sicherstellt, dass das Ergebnis wiederholbar ist, mhm, ne, und damit nachvollziehbar ist. Da gibt es ja, also das ist in vielen Disziplinen völlig unterschiedlich, muss man auch ganz, mhm, klar sagen. Das ist jetzt in manchen Disziplinen auch gar nicht einfach nachzuweisen. Da wird auch kein großer Fokus drauf gelegen, sondern geht es eher um den methodischen, mhm, Erkenntnisgewinn und dann versuchen andere Leute das natürlich schon weiter zu verwenden. Aber es ist nicht so einfach, eins zu eins ein Ergebnis nachzuproduzieren. Aber das ist auch ein Thema, was zunehmend erschwert ist, das wirklich nachzuweisen. Und das hat ja schon was mit Qualität und Güte dann der Forschungsergebnisse, mhm, zu tun.
Ja klar, also wenn du nicht das replizieren kannst, was jemand da beschrieben hat, dann ist es im Prinzip, muss man sagen, dann kann man nicht mit gutem Gewissen sagen, dass das jetzt richtige Erkenntnisse waren, die da gezogen sind. Ja. Aber auch hier sehe ich, also gerade wenn es jetzt im technischen Bereich ist, wenn es jetzt um, sagen wir, gerade im Coding-Bereich, wird das Replizieren natürlich immer einfacher, indem man mittlerweile einfach der KI sogar ein Paper reingeben kann und sagen kann, stell das mal bitte nach. Und es ist faszinierend zu beobachten, wie schnell das Ganze dann tatsächlich auch repliziert werden kann.
Ja, es zeigt auch, wie schnell es dann der Druck auch ist, etwas zu publizieren, was vielleicht noch nicht ausgereift genug ist. Mhm. Ne? Und was mich total geschockt hat in der Recherche, war, dass die 8000 meist zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jeder mindestens eine, offensichtlich, also mindestens eine Publikation hat, die auch schon wieder zurückgezogen wurde.
Okay.
Also das fand ich auch, also zeugt auch ein bisschen von einem Druck, ja, der da ist. Es geht erst in der Linie mal schnell zu sein und zu publizieren. Man kann es auch nachvollziehen, ne? Man müsste ja durch der zweite oder dritte sein. Aber es ist natürlich eigentlich nicht wissenschaftlich.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt nicht so eine sehr deutsche Sicht auf das Thema ist, weil ich glaube auch Fehler zu publizieren und wenn man es dann hinterher eingesteht und zurückzieht, ich glaube, das ist tatsächlich manchmal auch wertvoller, als es dann eben von vornherein nicht zu publizieren. Ist aber natürlich auch ein bisschen eine philosophische und eine Glaubensfrage sicherlich. Was ist Wissenschaft? Ich glaube, gibt es auch unterschiedliche Definitionen zu dem Thema. Elon Musk hat sich auch mit Jan LeCun, ich glaube, vor zwei Jahren darüber gestritten auf Twitter, weil Jan LeCun gesagt hat, Wissenschaft ist nur das, was auch wirklich offengelegt wird und veröffentlicht wird. Und Elon Musk meinte daraufhin, Quatsch, Wissenschaft ist alles, was irgendwo neue Erkenntnisse bringt, ob das jetzt privat ist oder nicht. Ja, gibt halt unterschiedliche Definitionen für das Thema. Ne?
Ja. Ja, zum Thema Publikation, da, also das, wie soll ich sagen, da habe ich schon, wie du, schon ganz lange meine Bauchschmerzen mit und wir haben mir auch schon viele Gedanken gemacht, was ich jetzt tatsächlich sehr begrüßenswert finde, der Wissenschaftsrat, also das oberste Beratungsgremium Deutschlands für die Bundesregierung aus der Wissenschaft heraus. Mein Doktorvater Jürgen Gausmeier war ja mal der erste Ingenieur im Wissenschaftsrat, hat da jahrelang da mitgemacht. Also die versuchen da schon im Konsens über alle Disziplinen Empfehlungen abzugeben und die haben jetzt im letzten Bericht, der ist jetzt vor wenigen Wochen erst rausgekommen, tatsächlich auch gesagt, man muss natürlich auch über die bisherigen Bewertungskriterien von Wissenschaft nachdenken und dass, ob die Anzahl der Publikationen, der Zitationen wirklich das Richtige ist, was ja oftmals auch bei Berufungspolitik ja ganz ausschlaggebend ist. Aber faktisch an vielen Stellen nicht der Nachweis eines wirklichen Impacts ist. Ne? Und das sind Punkte, es ist super, das anzusprechen. Ich glaube, jeder, der in der Welt unterwegs ist, viele werden da erstmal zustimmen. Die Frage ist natürlich, was macht man? Ne? Und ersetzt man das? Oder ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, das ist halt nur ein Teil. Der gehört auch sicherlich dazu. Und was sind weitere Kriterien, um gute Wissenschaft auch zu belohnen und auch zu wertschätzen? Und das sind dann eher wichtige und spannende Fragen.
Ja, das erinnert mich an etwas, weil ich glaube, in jedem System, wenn du irgendwelche Zielgrößen festlegst, wird halt für diese Zielgröße optimiert. Ja, lange Zeit in der Industrie war die Anzahl geschriebener Zeilen Code eine Messgröße, an der die Produktivität auch von Softwareentwicklern gemessen wurde. Es ist mittlerweile eigentlich Konsens, dass das die schwachsinnigste Messgröße überhaupt ist in dem Punkt, weil häufig ist es sogar so, je weniger Code du erzeugst, umso besser kann das Endprodukt sein, weil jeder Code ist sozusagen auch immer eine Liability, kann zu mehr Bugs führen. Ist aber jetzt im KI-Wahn ist wieder aufgekommen. Viele sagen, ich produziere jetzt hier 10.000 Zeilen Code täglich mit meinem KI-Agenten. Und in der Wissenschaft ist es natürlich genauso. Wenn du sagst, okay, die Anzahl der Publikationen, die Anzahl deiner Zitationen sind die Messgrößen, an der wir deine Reputation messen. Ja, dann versuchen natürlich zumindest ein Teil der Leute versucht, daraufhin zu optimieren. Und ob das dann hinterher uns wirklich was bringt oder ob es einfach nur den Einzelnen etwas bringt, das ist, glaube ich, eine spannende Frage.
Ja. Aber wir wollen jetzt keinem zu nahe treten. Das ist momentan Teil, also ich publiziere ja auch, also um Gottes Willen. Man wird momentan...
Ja auch, ich publiziere viel heiße Luft.
Du heiße Luft. Also von daher, das gehört ist ein wichtiger Teil und gehört auch zur Kultur, aber wir mussten jetzt hier auch mal die kritischen Punkte ansprechen. Mhm. Ein anderer Punkt, der im Gedankenexperiment bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist hier Malaysia. Ich weiß gar nicht, wo Malaysia reingekommen ist. Wir haben ja natürlich auch Connections
lustig, dahin. Weil wir Connections zu Malaysia
haben. Kenne ja die Universität und auch Forschungsminister und dergleichen schon getroffen. Aber tatsächlich diese Verschiebung, die im Gedankenexperiment diese globale Verschiebung auch, und das Zentrum sich vielleicht verlagern, woanders hin. Also Wissenschaft ist, ich glaube, ich habe das noch nie so wahrgenommen, aber jetzt in letzter Zeit doch hat das einen sehr starken geopolitischen Anschub bekommen, ne? Und spielt auch irgendwo in diese Themen da viel mit rein.
Ja, ganz klar. Also allen voran habe ich jetzt vor kurzem tatsächlich auch ein Video aufgenommen zum Thema Nutzung von KI für Kriegsanwendungen. Ne? Da gab es ja jetzt jüngst ein Eklat in den USA mit Anthropic, die hatten einen Vertrag mit dem Department of War, wo dann die bestimmte Sachen im Vertrag stehen hatten, die gewisse Nutzung untersagt, autonome Waffensysteme waren untersagt und die Überwachung von US-amerikanischen Bürgern, und das Department of War hat gesagt, nee, das wollen wir nicht da drin stehen haben, wir wollen einfach da drin stehen haben. Alle gesetzlich erlaubten Anwendungen können wir machen, und die haben die dann sozusagen rausgeschmissen, auf eine schwarze Liste gesetzt und sogar als Supply Chain Risk eingestuft, was das erste Mal in der Geschichte von der USA war, dass ein US-amerikanisches Unternehmen so eingestuft wurde. OpenAI ist dann heuchlerischerweise, muss man sagen, schnell eingesprungen und es ist noch nicht zu Ende, die Story. Aber das zeigt einfach schon auf, Politik und Entwicklung in dem Bereich, jetzt insbesondere natürlich in dem KI-Bereich, aber letztendlich auch schon immer in jedem wissenschaftlichen Bereich, ist eng miteinander verwoben. Und natürlich haben viele Länder ein inhärentes Interesse daran, an der Spitze zu sein und auch gewisse Ergebnisse für sich behalten zu wollen. spannend ist jetzt aktuell wirklich geopolitisch zu sehen, wo diese ganzen Innovationen entstehen. Und das ist nicht notwendigerweise nur noch in Europa und in den USA.
Ja, definitiv. Also wir sehen natürlich, wenn wir Publikationen in allen Fachgebieten, insbesondere im KI-Bereich, aber ich habe das ja auch im Systems Engineering vor, ist noch keine 5 Jahre her, haben wir ja auch mal eine Studie gemacht. Und dann sieht man natürlich einen massiven Anstieg aus China. Mhm. Und zwar wirklich Top-Publikationen und auch Top-Institutionen, die dort gebenchmarkt sind. Da sind zum Teil in den Top 10 die USA nur noch mit Harvard oder so vertreten und dann im Prinzip alles chinesisch. Das ist schon verrückt. Und gleichzeitig sehen wir in den USA ja auch momentan eine massive Kürzung der Forschungsförderung. Also das ist ja, das spielt ja auch mit rein. Also wir haben in den USA ja gerade und in manchen Teilen auch in der EU ein populistisch geprägtes eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Ne? Also wird praktisch die Frage gestellt, was aus der Wissenschaft kommt. Und dann ist natürlich nur der logische nächste Schritt, dass man dort auch kürzt. In den USA ist es ja ganz massiv, weil man ja praktisch mit der Kettensäge an den Status der Staatsbediensteten oder Angestellten gegangen ist. Darunter eben sehr viele Wissenschaftler. Ich habe mir mal die Zahlen mal rausgegriffen, weil ich die so spannend fand, weil es neulich ein Artikel war im Handelsblatt. Mhm. Es wurden jetzt in 14 Institutionen, die forschungsnah sind, also zum Beispiel die NASA gehört auch dazu in den USA, da wurden 4.224 MINT, also Mathematik, Naturwissenschaftlich, Technik, Doktoren, also nicht Doktoranden, die waren schon fertig promoviert, entlassen. Das waren praktisch 17% aller Promovierten. Die wurden praktisch in dem Bereich entlassen, die ja top ausgebildete Leute sind. Da sind ja auch dabei Gesundheitssystem ganz viel. Und deswegen wird ja von diesem Great Government Brain Drain gesprochen. Mhm. Und die Leute müssen sich natürlich umgucken. Und das Gesundheitsministerium allein hat 1.000 entlassen, NASA, FDA, also wirklich bekannte große Institutionen, die eigentlich auf diese Leute angewiesen sind. Aber es wird halt hinterfragt, ob man die braucht. Und ich sage jetzt mal mit dem Argument der Effizienz dann eher wahrscheinlich auch an der einen Stelle, ich will nicht sagen, dass man nicht effizienter werden kann, da über das Thema haben wir auch gesprochen, aber an der einen Stelle sicherlich prägt das schon so ein bisschen die Wissenschaftsfeindlichkeit im Science. Wissenschaftsmagazin können wir hier verlinken, das Science, also eins der renommiertesten Wissenschaftsmagazine hat das mal analysiert. Und das ist schon spannend, was da gerade dann auch in den USA eigentlich passiert, gerade weil China ja so massiv in dem Thema aufbaut. Also es ist genau die entgegengesetzte Strategie gerade.
Ja,
ich finde es spannend, also definitiv.
Auf jeden Fall. Also das ist eine gefährliche Entwicklung aus meiner Sicht natürlich, dass man Wissenschaft grundsätzlich in Frage stellt und dass Wissenschaft grundsätzlich als oder aus bestimmten Bevölkerungsgruppen auch als, sag ich mal, der Teufel hingestellt wird. Das führt natürlich dann letztendlich dazu, wenn weniger Forschungsförderung vorhanden ist, weniger Innovationen in diesen Ländern entstehen, weil häufig ist es ja so, Forschungsförderung hat ja eigentlich das Ziel, Dinge zu fördern, die eben nicht ganz so offensichtlich sind, die eben risikobehaftet sind, wo man eben nicht aus eigener Kraft sagen würde, das mache ich jetzt unbedingt, sondern man möchte ja Dinge fördern, die vielleicht auch mal scheitern, wo man sagen kann, okay, es hat dann nicht geklappt, aber wir sind auf jeden Fall schlauer als vorher geworden. Und wenn du anfängst, das Ganze natürlich so radikal zu kappen, dann erodierst du das System so weit, bis du irgendwann gar keinen Nährboden mehr hast für diese Art der Innovation. Ja. Und das ist nur eine Art der Innovation. Ich sage nicht, dass man nur durch Forschungsförderung Innovation herbeiführen kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt genug Beispiele, wo es auch leider sehr schlecht funktioniert. Und darüber sollten wir auch gleich sprechen. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Verteufelung der Wissenschaft hat natürlich in den USA gerade einfach diesen sehr krassen politischen, ideologischen Einschlag, dass einfach aus der Wissenschaft heraus natürlich immer neue Fragestellungen entwickelt werden, auch Fragestellungen, die für die Bevölkerung nicht immer angenehm sind. Auch Dinge, die, wo ich selber, sag ich mal, als sehr technisch veranlagter Mensch sagen würde, okay, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich notwendig ist zu ergründen, aber das ist nun mal Wissenschaft. Wissenschaft heißt, auch unangenehme Fragen zu stellen, auch den Status quo mal zu kritisieren und sich zu überlegen, ist das denn richtig, was wir hier jetzt die ganze Zeit gemacht haben oder gibt es nicht bessere Wege, etwas zu tun? Und das passt natürlich jetzt gerade der US-amerikanischen Regierung gar nicht in den Kram.
Nee, gar nicht. Also man kann schon sagen, dass eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit in der Trump-Administration da. Jetzt muss man aber sagen, von diesem Brain Drain hat Deutschland wenig profitiert. Hightech-Ministerium hat, also 600 Millionen wurden eigentlich reserviert, um 1.000 plus Köpfe nach Deutschland zu holen. Ich habe die Zahlen nicht, aber ich meine, wir sind davon also meilenweit entfernt. Ich kann das auch gut erklären, weil ich kenne viele amerikanische Kollegen, ich habe ja selber auch Kollegen auch in den USA und auch aus dem Ausland, wenn du denen erstmal erklärst, wie in Deutschland geforscht wird, dass du erstmal anfängst und die erstmal auf die Suche machst nach Forschungsförderung und so, ne, dann kriegen die alle hier, das sind die nicht gewohnt, ne? Das kennen die in dieser Art und Weise so überhaupt nicht. Also von daher sind da schon mehr Faktoren dahinter sind und das sind wir in Deutschland auch. Also ich kann dir bei vielen Sachen recht geben, Forschungsförderung ist halt ein sehr komplexes Thema, was wir jetzt hier nicht erschließen können. Das ist auch jetzt nicht einfach und da will ich jetzt auch gar keinen Vorwurf machen. Aber bei aller Liebe zu extrem risikoreichen Technologien, über die ja in Deutschland viel gesprochen wird, von denen extrem risikoreich, weil sie entweder technologisch gar nicht nachweisbar, noch vielleicht nie Nutzen bringen werden, wie Fusionsenergie als Beispiel. Das kann keiner zu 100% sagen, ob wir wirklich in einem produktiven Bereich dort jemals kommen werden. Oder Technologien, die auf alle Fälle ihre Daseinsberechtigung haben, wie Quantentechnologien, aber man eben auch in Deutschland die Lücke finden muss, die sich nachhaltig am Markt dann durchsetzt. Also es nützt uns ja nichts, dass wir in der Grundlagenforschung da tolle Erkenntnisse machen, wenn wir dann aber hier die Kette nicht zu Ende denken können, weil das scheitert meiner Meinung nach auch in dem Bereich. Dürfen wir nicht vergessen, was ja in Deutschland sehr stark ist, und das ist sehr, sehr stark der Mittelstand, der profitiert aktuell von Forschungsförderung und von diesen Themen, obwohl das vielleicht jetzt gerade am stärksten benötigt aktuell, weil er momentan eben nicht mehr investiert in Deutschland. Und wir werden wahrscheinlich blöderweise in 5 Jahren erst die Auswirkungen sehen, wenn der Mittelstand in Deutschland, und ich meine jetzt wirklich der große, breite Mittelstand, nicht mehr investiert, auch gerade in Forschung und Innovation, dann hat das gravierende Auswirkungen und das lassen wir so ein bisschen außen vor. Aber da will ich das Thema jetzt hier nicht überdehnen, weil das aus der Wissenschaft fast schon eher in Innovationspolitik reingeht. Steht auch alles im EFI-Gutachten drin, also Expertenkommission für Innovation. Da waren wir selber ja auch mal, ne? Haben wir auch mal vorgesungen vor etlichen Jahren zum autonomen System. Also auch das Gremium, was für Innovationsforschung hier die Bundesregierung berät, kann man sich jedes Jahr geben, die einen so ein EFI-Gutachten raus und dann kann man da viele Dinge nachlesen, dann geht es genau dazu. Dann finde ich das schon in Summe, müssen wir dann auch nach Deutschland gucken. Also nicht nur, was in den USA falsch läuft oder natürlich. Gerade auch, was wir hier viel besser machen können.
In den USA können wir jetzt auch keinen großen Einfluss drauf haben und es ist auch jetzt nichts, wo wir jetzt auch nicht so stark von abhängig sind, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollten nach Deutschland gucken und in die EU, weil auch hier gibt es, glaube ich, viele Dinge, die wir verbessern können. Es ist nicht alles schlecht hier, das definitiv nicht, aber wenn ich an Forschungsförderung denke, dann kriege ich aktuell so ein bisschen Gänsehaut, ne? Weil ich weiß, wie die Prozesse bisher abgelaufen sind, wie viel Aufwand man reinstecken musste in das Thema Reporting und wie wenig tatsächlich am Ende auf das Ergebnis geschaut wurde. Also wirklich, was kommt denn Gutes bei raus? Und das ist aus meiner Sicht sehr bitter und ich habe hier den tiefen Wunsch, dass wir hier deutlich bessere Ansätze und Lösungen finden, ohne das Thema Wissenschaftsförderung abzusägen.
Ne? Nee, überhaupt nicht. Also wir hier sowieso nicht. Wir sprechen uns ja dafür aus, dass wir da mehr machen müssten eigentlich und vielleicht gar nicht mehr im Sinne von mehr Geld, sondern mehr im Sinne von vertrauensvoll fördern. Ja. Ne? Also wir haben in Deutschland definitiv, wir haben das schon 2-3 Mal hier angesprochen im Podcast, eine misstrauensorientierte, das will keiner so sagen, aber faktisch ist es eine misstrauensorientierte Förderung, wenn du als Universität jedes Mal diesen ganzen Prozess durchlaufen musst, mal staatliche Organisation, die du ja selber bist und jetzt machst du ja nicht einen Forschungsantrag, sondern etliche im Jahr, da musst du ja nicht jedes Mal dasselbe Gedöns durchlaufen, bei jedem unterschiedlichen Fördergeber und im Prinzip sind die Töpfe ja alle Steuergelder zum Großteil, die reinkommen. Also das ist ein völlig überdimensioniertes, überbürokratisches System, wahrscheinlich das größte überbürokratische System, was wir überhaupt haben auf der Welt, wenn du Aufwand Nutzen gegenüberhältst. Und jetzt kommt ja das, was du angesprochen hast. Was möchte man denn in der Wissenschaftsförderung? Am Ende des Tages will sich jeder hinstellen, jeder. Von Politik bis in die Gesellschaft, bis derjenige, der hier Bewohner ist einer Stadt und sagen, guck mal, hier wurde Folgendes erfunden.
Genau.
Das will man ja. So, und man will nicht, hier wurde die Dienstreise XY aber wirklich centgenau richtig abgerechnet. So, und das ist das, was wir aber können. Das Letzte können wir wirklich auf den Cent genau, und das ist Dienstreise ein Beispiel, alles wirklich runter und das wird 5-fach kontrolliert, anstatt ein System zu haben in der Wissenschaft, in Deutschland, in der Förderung, das darauf abzielt, wirklich Durchbrüche zu erreichen. Ja. Ist jeder, wie ich auch, ich gebe das ehrlicherweise auch zu, ich selber bin in meiner Position auch auf Absicherung aus, weil ich natürlich nicht über eine Dienstreise stolpern möchte oder irgendwas und es hinterfragt mich ja keiner als Professor oder Forscher in Deutschland, ob ich jetzt hier die nächste große Innovation erfunden habe. Daran werde ich ja gar nicht gemessen. Und das ist falsch. Es müsste genau andersrum sein. Man bräuchte die Freiräume wirklich, um sich auf diese Dinge zu fokussieren und sich nicht wieder, hatte ich heute Morgen wieder, Gedanken zu machen, wie man die Dienstreise richtig beantragt. XY. Ne? Und wir reden dort über Beträge, die am Ende des Tages ja so oder so zustande kommen. Und es gibt ja auch, nochmal, in der Wissenschaft gibt es große Betrugsfälle. Ja. Das sollte sich immer bei mir melden, wenn er einen gefunden hat. Also wirklich große, die gibt es eigentlich kaum. Und jetzt muss man gegenhalten.
Wir müssen natürlich aufpassen, jetzt hier als Fraunhofer müssen wir uns auch die eigene Nase fassen. Da hatten wir halt leider jetzt in der Vergangenheit.
Aber du musst ja das in den Zahlen messen, ne?
Natürlich.
Was sind große Betrugsfälle,
ich will nur sagen, das ist das, was natürlich dann auch in der Zeitung der Otto Normalbürger liest. Ne? Und das, da finde ich, da müssen wir uns komplett an die eigene Nase fassen. Dürfen wir uns auch nicht verstecken. Aber es wurde ja Gott sei Dank ein Riegel vorgeschoben, zum Leid für uns alle übrigens, weil wir da, glaube ich, als wissenschaftliche Mitarbeiter am meisten drunter leiden durch die Daumenschrauben, die da angezogen wurden. Also es trifft leider wieder, glaube ich.
Aber selbst, ich will das ja auch gar nicht verharmlosen, aber es geht ja hier nicht um, ob jetzt eine Führungskraft einer Forschungsgesellschaft in einem Hotel für 100 Euro zu teuer übernachtet hat. Das sind ja keine Impacts, die mich als Steuerzahler wirklich berühren. Was mich berührt ist, dass wir Milliarden ausgeben und wir eben nicht bei bestimmten Technologiethemen, wo wir führend sind. Da würde ich mir viel mehr Sorgen machen. Und auf diese systemische Infekte, da guckt halt keiner drauf.
Was mich zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, sehr, sehr wütend macht, ist, ich kenne den Prozess, wie Anträge geschrieben werden, wie mühselig und langsam das bisher war. Ja. Und bis man dann eine Rückmeldung erhält, ob das Projekt überhaupt gefördert werden kann, das ist ja ein mehrstufiger Prozess, das ist eine wahnsinnige, sag ich mal, da sind so viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen entlang dieser gesamten Kette, die aus meiner Sicht zum Großteil mittlerweile auch automatisiert werden könnten. Also wenn wir jetzt zurückdenken an das Review, an das Paper, was eine KI besser reviewen kann als alle anderen Peer-Reviewer. Ich glaube, da muss sich jeder Projektträger wirklich mal hinsetzen, diese KI-Systeme ausprobieren und gucken, was kommt denn dabei raus, wenn der KI jetzt mal diesen Antrag analysiert und können wir das nicht vielleicht nutzen, um schneller zu werden, schneller Dinge einzuschätzen, anstatt dass wir da einen Menschen hinsetzen, der, keine Ahnung, wie viele Tage diese Anträge durchblättert und seine eigene Meinung dann dazu abgibt. Das Gleiche auch bei den Kontrollen, also die Berichte, die man da erzeugen muss. Es sind aus meiner Sicht so viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit drin, die einfach sehr viel von dem Geld, was eigentlich in Forschung gesteckt werden könnte, verbrennen.
Jetzt wollen wir uns hier nicht um Kopf und Kragen reden. aber man kann doch jetzt hier mal da muss doch jetzt jeder drauf einklingen. Wie könnte die Zukunft der Wissenschaft jetzt bei uns, also ich kann mir das ganz klar sagen, wenn ich in 20 Jahren einen Forschungsantrag am Montag stelle, am Freitag ihn genehmigt bekomme oder abgelehnt bekomme, sage ich, es macht keinen Sinn oder es ist total sinnvoll, am Montag darauf starten kann.
Ja.
So, das fände ich, wäre ein Zukunftsbild, auf das man hinarbeiten kann. Und wenn das zwei, drei Wochen mehr sind, alles gut, aber nicht zum Teil ein Jahr oder eineinhalb Jahre später. Ja. Das macht die Sache so schwer planbar und auch dann am Ende des Tages nicht schnell genug und nicht dynamisch genug. Und ich finde, das kann man sich doch mal als Ziel nehmen. Und dann müsste man überlegen, okay, was müssen wir dafür tun, um dorthin zu kommen und wie weit kommen wir? Und diese Frage stellt sich keiner, weil mein Gefühl ist, dass die Phase zwischen einer Idee, die wir in der Forschung haben, und der Start eines möglichen Projektes, also die wird immer größer, diese Zeitspanne, anstatt dass sie immer kleiner wird.
Das ist gerade jetzt im Kontext der KI-Forschung ist das der absolute Wahnsinn. Also die Projekte, teilweise auch von uns, eigene Projekte, die wir beantragt haben, die genehmigt worden sind, da kann ich nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, dass wir da reingeschrieben haben in den Antrag, dass das noch zeitgemäß ist. Ja. Also ich sage den Kollegen da auch, wir müssen sehr viel agiler rangehen und auf die Ergebnisse schauen und nicht auf den Projektplan, aber natürlich sieht die Realität leider immer noch ein bisschen anders aus.
Es gibt auch viele Gründe, aber was ich total spannend fand, tatsächlich habe ich mich erinnert, fragt man sich ja auch, was in Deutschland vielleicht besser laufen könnte. Ich glaube, momentan haben wir auch wir haben eine Überversorgung an Institutionen vielleicht gerade. Ich meine jetzt nicht an einzelnen Institutionen, aber so jedes Dörfchen will ja mittlerweile eine Uni oder eine Hochschule haben. Das ist ja letztlich so. Und dann muss die auch nicht nur lehren, sondern muss auch noch forschen. So. Und dann wird das natürlich irgendwann sehr viel, ne? Und auch nicht besonders exzellent in der Breite, ne? Obwohl da immer tolle Leute überall sind. Ich will ja gar keinen angreifen. Aber es klingt nicht nach einem strategischen Plan, sondern so jedes Land, jeder Kreis, ne? So kann man es runterrechnen. Jeder will irgendwie beteiligt sein an Spitzenforschung. Und ich fand es den Gedanken, ich musste da echt schmunzeln. Ich weiß gar nicht, wie ich sie es jetzt. Planck, Fraunhofer, Helmholtz, Musk
Association. Das ist das Unrealistischste, weil es würde wahrscheinlich ResearchX oder so heißen, wenn Musk involviert wäre.
Ja, wahrscheinlich irgendwie. Aber so eine, also ich fand diesen Gedanken jetzt so abstrus, dass man ihn trotzdem vielleicht mal nochmal drüber nachdenken sollte, weil Ich persönlich nehme es auch so wahr, dass sich ja Hochschulen, Universitäten und auch die genannten Forschungsorganisationen im Ziel ja eher annähern, was ja die Folge ist der Forschungspolitik. So, weil eben diese Differenzen, also Fraunhofer anwendungsnah, Max Planck grundlagenorientiert, Helmholtz große Investitionen und dergleichen, diese Grenze wird ja immer fließender, wenn man auf gemeinsame, ich sage jetzt mal, Fördertöpfe zielt und auf gemeinsame Finanzierung, dann wird die Grenze natürlich weniger und dann stellt sich natürlich die Frage, sind es überhaupt noch getrennte Organisationen? Oder ist das nur getrennte Organisation aufgrund der Administration, was ja nicht der Grund sein darf, sondern es muss ja eine Forschungsdifferenzierung da sein, die heute sicherlich noch da ist, aber diese Annäherung ist sicherlich da. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe persönlich bisher immer diese außeruniversitären und Forschungseinrichtungen plus die universitäre Sicht als große Stärke wahrgenommen, wo auch viele, wenn ich im Ausland war, doch uns viele drauf eher neidisch drauf geguckt haben, weil sie gesagt haben, das hatte auch echt viele positive Effekte, weil wir eine gute Kooperation mit der Wirtschaft haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich kenne viele Länder, da Wirtschaft und akademische Welt sind zwei völlig verschiedene Karrieren. Da gibt es gar keine Effekte des Austausches und natürlich auch keine Projekte dann in diesem Maße. Das sind ja Dinge, da muss man auch mal sagen, das läuft ja in Deutschland alle sehr, sehr gut. Wir haben ja eigentlich schon gute Strukturen.
Ja, also das Fraunhofer-System wird ja zu Recht auch von vielen Ländern bewundert und als Modell angesehen. In anderen Ländern gibt es ähnliche Konstrukte. In den Niederlanden gibt es TNO, die auch, sag ich mal, Ähnliches anstreben. Natürlich jetzt nicht in der gleichen Größe, aber ich finde den Grundsatzgedanken weiterhin komplett valide und vor allem auch der Fokus auf die Wirtschaft und die Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen, ist, glaube ich, genau richtig. Das würde ich behaupten, können wir sehr gut. Aber uns wird halt immer mehr der Spielraum eingeschränkt, weil halt diese ganzen Mechanismen und die ganze Förderpolitik tatsächlich nicht einfacher geworden ist in den letzten Jahren leider. Und das Bitterste finde ich tatsächlich dann die Erkenntnis, dass viele Unternehmen sagen, wir machen nicht mehr mit bei euren Fördergeschichten, weil es ist mehr Aufwand, das ganze Reporting zu betreiben, als wenn wir einfach kein Geld bekommen.
Ja, oder es gibt ja viele Unternehmen, die sagen dann, was ja jetzt aus dem Fraunhofer-Modell völlig in Ordnung ist, aber es zeigt ja schon die Abstrusität zum Teil dahinter. Die sagen, ja gut, dann bezahlen wir euch lieber direkt, bevor wir hier in so einem Förderprojekt mitmachen müssen.
Ja gut, wenn sie es können, ist es dann ja wieder eigentlich in Ordnung.
Aber die Kleinen können es zum Teil nicht leisten.
Halt gerade bei kleinen Unternehmen ist es halt...
Nicht in dem Maße dann zumindest. Ne? Aber da gibt es schon viele Themen und ich fand das auch neulich ganz spannend, das muss man mal lobend auch wirken. Max Planck ist ja in Europa mittlerweile auf Platz 2 der Deep-Tech-Ausgründungen. Mhm. Also es zeigt auch Erfolge in solchen Bereichen, die ja traditionell in Deutschland eher schlechter sind, was viele andere Gründe hat. Das kann ich nur aus der Forschung heraus. Wir sind in vielen Belangen ja kein gründungsfreundliches Umfeld. Kennen wir ja selber. In Deutschland gibt es viele andere Gründe. Also von daher gibt es viele positive Seiten aus der Forschung.
Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist auch die wichtigste Erkenntnis heute, dass wir, also unser System an sich ist ja nicht schlecht, sondern das, was wir aktuell, wo wir das hinsteuern, ist nicht optimal. Und ich glaube aber, der Nährboden ist da. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Basis. Wir sollten jetzt tunlichst daran arbeiten, diese Basis auch besser wieder nutzbar zu machen. Und vor allem mit dem Fokus, diese ganzen Innovationen, die jetzt hier auch auftreten, wirklich in die Anwendung zu bringen und auch die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft damit zu stärken. Wir haben natürlich eine sehr starke Wirtschaftsorientierung. Das ist natürlich nicht bei allen Institutionen so. Ist auch zu Recht, finde ich gut, dass man da gewisse Abstufungen hat. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht etwas, wo wir wirklich daran arbeiten sollten und wo ich auch wirklich den Wunsch habe, dass die Politik da schnell versteht, was für Dinge geändert werden müssen.
Ja, absolut. Definitiv. Und ich meine, ich finde schon jetzt, ich hatte das am Anfang etwas kritisch beäugt und möchte das auch nochmal erklären, warum. Ich finde schon gut, dass wir jetzt ein sehr stark forschungsorientiertes Ministerium haben, ein Hightech-Ministerium. Das ist schon der richtige Weg. Wäre vorher meiner Meinung nach aber auch gegangen, nie auch Jahre davor. Jetzt muss natürlich aber es wirklich zu einer Besserung führen, was die Wissenschaftsförderung angeht. Und ich hatte es gesagt, das bayerische Superministerium, so, das ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint, aber die Kritik steht im Raum. Also es gibt wirklich Zitate von anderen auch Landesministern, die da wirklich wortwörtlich auch unter, nicht öffentlich, aber unter vorgehaltener Hand da wirklich sagen, also hier, da nimmt Bayern eventuell ganz viel Einfluss drauf auf die zukünftige Forschungspolitik, was nicht gut ist. Das ist ganz klar, es ist keine Landesförderpolitik, sondern eine nationale Förderpolitik. Und das spiegelt sich jetzt, will es auch gar nicht am Beispiel von Bayern ausmachen, sondern an dem Beispiel, wir müssen auch uns natürlich in Deutschland irgendwie Gedanken machen, dass wir dann doch sagen, vielleicht, wir können nicht in jedem Bundesland, in jedem Kreis dieselbe Spitzenforschung versuchen zu positionieren. Und es macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, alles um München herumzubauen oder alles um Berlin oder alles um Aachen, Stuttgart, sondern es ist ja total geil, dass wir diese Standorte haben und dass wir auch noch mittelgroße Universitäten haben, weil wir auch ausbilden und die Talente vor allem auf die Menschen, die jungen Leute eingehen wollen. Also diese ganzen Stärken, die werden in der Diskussion oftmals, finde ich, nach hinten gekehrt, weil es darum geht, was kann man wirklich ganz nach vorne hinstellen?
Ja. Und wir haben ja tatsächlich ein, aus meiner Sicht sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir sehen, wie diese Spezialisierung gut funktionieren kann. Und das ist der Spitzencluster-Wettbewerb gewesen. Ja. Also wir haben hier in der Region Paderborn, wir selber quasi sind da ja auch sehr stark involviert im Spitzencluster It's OWL. Und leider muss man dazu sagen, gibt es nicht mehr so viele von diesen Clustern, die auf diesem Niveau agieren, wie wir jetzt hier bei It's OWL. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es funktionieren sollte. Nämlich nicht überall immer das Gleiche aufziehen, sondern zu sagen, okay, was haben wir denn jetzt hier auch in der Region für Kompetenzen? Wie können wir das Ganze versuchen zu bündeln? Auf eine Art und Weise, dass wirklich da noch mehr Innovation entsteht in dem Bereich. Aber nicht mit dem Ziel, das wollen wir jetzt 1:1 in jedem Bundesland haben, sondern andere Bundesländer haben andere, sag ich mal, Spezialisierungen, andere regionale Strukturen. Und ich finde gerade dieser Ansatz ist deutlich charmanter, als wirklich zu versuchen, überall immer, sag ich mal, auch MeToo-mäßig etwas aufzubauen.
Ja, es ist immer, und das andere Problem, was die Wissenschaft meiner Meinung nach in Deutschland definitiv kränkelt, ist natürlich, dass man am liebsten alle vier, spätestens fünf Jahre irgendwas Neues machen möchte. Und jetzt hast du einen Spitzenklasse It's OWL, den gibt es jetzt seit 2011. Seit 2012 dann hat er den Wettbewerb auch gewonnen. Den kenne ich natürlich sehr gut und mittlerweile habe ich schon das Gefühl, ich muss rechtfertigen, warum es den immer noch gibt. Anstatt, das ist ja der große Erfolg, dass es diesen Cluster immer noch gibt, ne? Und dass wir nicht ihn fünfmal umgenannt haben, um dann zu sagen, ja, wir wollen ein neues Bändchen durchschneiden und eine neue Förderung. Ja. Aber ich merke, dass wir jetzt wirklich nach 15 Jahren richtig an die Grenzen stoßen, was man konsequent und nachhaltig machen kann, weil natürlich, ich kann es auch verstehen, die Politik stellt sich dann hin und sagt, ja gut, jetzt müsst ihr komplett ohne Förderung auskommen. Mhm. Den Punkt kann man auf den ersten Blick immer ganz gut nachvollziehen und sagen, natürlich, das muss ich selber fördern. Und dann fragt man sich im zweiten, aber warum eigentlich? Also was hat sich denn geändert in den letzten 15 Jahren? Wir sind weiter spezialisiert, wir haben immer noch diesen Zusammenschluss. Ja. Die Förderung geht ja auch in Richtung Risiko, in Dinge zu machen, die einfach nicht so einfach funktionieren, die auch in der Wissenschaft immer notwendig wären. Und man sieht in den USA, was passiert, wenn die Diskussion über Einstellung der Förderung, sieht man mittlerweile sogar im Silicon Valley, dass Leute aus Kalifornien, Firmen, umziehen nach Texas, wo dann die Förderung stärker wieder ist.
Also das heißt, die Regularien.
Und die Regularien spielen damit rein. Das heißt, also der politische Rahmen, der bleibt immer wichtig und es ist immer ein Schulterschluss mit der Politik und nie ohne. Und dieses, jetzt ziehen wir uns da raus, das kann man machen, aber dann soll man konsequent auch sagen, weil wir es auch nicht mehr wollen oder nicht brauchen.
Und ein Umstand, den ich auch sehr zu schätzen weiß, ist, durch dieses Clusterkonstrukt ist der Zusammenhalt in der Region zwischen den Unternehmen, auch bei konkurrierenden Unternehmen selbst, ist so enorm hoch, dass ich glaube, dass, wenn man das nicht selber mal erlebt hat, ist es schwer, das nachzuvollziehen, dass man hier wirklich einfach den Hörer in die Hand nehmen kann. Und du kannst quasi bei jedem Unternehmen, also wir persönlich kennen wahrscheinlich in jedem Unternehmen mindestens eine Person, die wir einfach sofort anrufen können, wenn wir irgendwie eine Idee haben. Und da ist eine enorme Bereitschaft einfach auch für die Kooperation oder mindestens für den Austausch, ne? Natürlich alles auch gesetzmäßig vorwettbewerblich akkurat in der Öffentlichkeit, ne? Also nicht im stillen Kämmerlein. Und ich finde, dass wir sowas viel stärker weiterhin fördern müssen. Absolut. Also das ist tatsächlich das, was wir auch in Deutschland haben. Wir haben einfach sehr viele mittelständische Unternehmen, die sehr innovativ sind, die auch tatsächlich teilweise Weltmarktführer sind, ohne dass man deren Namen vielleicht überhaupt kennt. Und ich glaube, das ist fatal, wenn man sowas dann verkümmern lassen würde.
Ja, absolut. Also da bin ich, will jetzt nicht in Schwärmen kommen von It's OWL, weil das gibt es.
Das habe ich ja gemacht, also ich habe es ja nicht mit aufgebaut.
Für mich natürlich ganz, ganz einfach, weil ich das natürlich komplett so sehe. Ich sehe es natürlich auch in vielen anderen Regionen. Mich ärgert einfach, dass wir es nicht, wir sollten nicht immer anfangen, immer neue Cluster aufzubauen. Also wir haben das jetzt über die letzten Jahrzehnte viel gemacht in Deutschland, was ja auch seinen Sinn hatte und auch zweckvoll, aber wo es nicht geklappt hat, muss man hinterfragen, ob es da nicht andere Gründe gibt, die dagegen sprechen und lieber mit denen arbeiten, die sich schon mal da, die schon ein paar Schritte gemacht haben.
Und das ist natürlich auch ein sehr deutsches Phänomen, dass wir halt so viel Angst haben zu scheitern und dann nicht akzeptieren, okay, es hat nicht funktioniert, sondern es muss halt immer alles irgendwie geklärt werden oder hinterfragt werden. Manchmal klappen die Sachen halt nicht. Das muss man dann auch akzeptieren und dann muss man halt vielleicht neue Dinge probieren. Aber die Sachen, die klappen, sollte man auf jeden Fall nicht dann irgendwie irgendwann einfach links liegen lassen aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Es gibt ja neben dem ganzen Thema institutionelle Veränderungen, gibt es ja auch so grundlegenden Wandel im Zugang von Wissen. Open Science, Demokratisierung von Wissen, das sind ja Themen, die uns auch im KI-Kontext immer sehr stark herumtreiben. Wie stehst du dazu?
Absolut positiv. Also ich sag selber, ich persönlich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten 3 Jahren, auch dank KI. Das ist allerdings ein schmaler Grat. Es gibt Studien, die zeigen halt auch auf, dass man sehr schnell halt auch, sag ich mal, dem Anschein verfallen kann, etwas gelernt zu haben, wo man dann aber nichts gelernt hat. Ich halte das wirklich für eine absolute Demokratisierung von Zugang zu Wissen. Ähnlich wie es Wikipedia auch vor Jahrzehnten schon angefangen hat. Also auch ein Projekt, was, ich erinnere mich noch, wie es bei mir in der Schule, wie die Lehrer gesagt haben, nee, aber ihr dürft nicht Wikipedia zitieren, da kann ja jeder was reinschreiben. Also mit so wenig Weitsicht an das Thema ranzugehen, nicht zu verstehen, okay, natürlich steht da jetzt viel Falsches drin, aber der Mechanismus ist ja absolut richtig und wichtig dahinter. Und genauso sehe ich das jetzt auch. Also man kann sich quasi Inhalte in Sekundenschnelle zusammenfassen lassen, auf sein Niveau unterbrechen lassen. Natürlich, klar, ich bin auch immer noch ein Verfechter davon zu sagen, in die Quellen reinzugucken, ist immer noch der goldene Standard, um wirklich auch da zu sehen, was haben diese Menschen geschrieben, aber überhaupt erstmal diese Quellen zu entdecken. Hattest du jetzt auch gerade gesagt, bei 15.000 relevanten Papern, wie sollte man als Mensch das denn machen, ohne die Hilfe von KI? Und deshalb sehe ich tatsächlich eine riesige Chance. Ich glaube, wir müssen auch relativ zügig jetzt feststellen, wie man die junge Generation vernünftig an das Thema ranführt, auf eine Art und Weise, dass eben nicht Wissen verkümmert, sondern ganz im Gegenteil, dass Neugierde tatsächlich befriedigt wird und dass die Kinder vielleicht eigenständiger und auch individueller betreut lernen, aber wirklich mit dem Ziel, dann auch mehr zu lernen als bisher. Und es gibt halt ein Phänomen jetzt gerade oder eine Initiative, die ich persönlich tatsächlich sehr kritisch sehe. In den USA, in New York, haben die jetzt tatsächlich einen Gesetzesvorschlag angekündigt, der das KI-System untersagen soll, Antworten zu Rechtsfragen, zu medizinischen Fragen zu solchen, sag ich mal, regulierten Dingen zu geben. Und da siehst du halt, dass natürlich die alte Garde, die will natürlich nicht, dass ihr Wissen irgendwie kommoditisiert wird. Die möchte nicht das aus der Hand geben. Die möchte weiterhin viel Geld dafür verlangen können, um Rechtsberatungen zu geben. Und das ist so etwas, wo ich aus persönlicher Sicht, ne, da bin ich auch so ein kleiner Pirat in meinem Herzen und wo ich sage, ja, Pech gehabt. Also jetzt ist das Wissen da draußen. Jetzt kann ihr das nutzen. Ob es richtig ist, das ist natürlich auch, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und wenn du dir einen Vertrag von KI schreiben lässt, bist du als Mensch natürlich immer noch dafür verantwortlich, ob er richtig ist oder nicht. Aber daran sieht man natürlich, wie sehr die Leute auch ihre Fälle davon schwimmen sehen. Und wir in der Wissenschaftscommunity sollten tunlichst vermeiden, in dieses Schema zu verfallen, sondern wir sollten das aus meiner Sicht wirklich als eine sehr, sehr positive Entwicklung sehen. Weil dadurch, glaube ich, entstehen sehr viele neue Dinge. Viele Leute fangen an, Dinge auszuprobieren, die sie früher nicht gemacht hätten, weil sie einfach keinen Zugang hatten, weil der Aufwand zu hoch gewesen wäre. Und ich habe tatsächlich eine große Hoffnung, dass, wenn wir es richtig angehen, dass dadurch einfach viel mehr Wissen entstehen kann, viel mehr Innovation entstehen kann. Ja, und das ist so ein bisschen, sind so meine Two Cents zu dem Thema.
Tommy, spannende Folge wieder. Ich glaube, zum Ende vielleicht einmal nochmal so unsere Perspektiven, was muss ich eigentlich ändern oder wie ist Wissenschaft gerade so im Wandel? Ich fange mal an. Also ich glaube, wir haben mit dem Thema KI angefangen und das ist der Riesentreiber. Das muss man auch sagen für das ganze Thema Wissenschaft und das wird noch eine ganze Menge verändern. Ich glaube, wenn wir so über die, wir haben heute mal keine Historieneinordnung gemacht, machen wir sonst ja immer ganz gerne, aber ich meine, die Wissenschaft hat so sicherlich seine großen Wurzeln dann, das will ich gar nicht in die Antike gehen, aber sagen wir mal, also Renaissance, Italien, Deutschland waren wir, haben das Wissenschaftssystem im 19. Jahrhundert, glaube ich, extrem, auch Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, dann sehr stark die USA, jetzt haben wir heute gehört China, vielleicht in Zukunft Malaysia oder halt irgendein Ort, weil es völlig wurscht ist, weil ich komme einfach an die Daten, an das Ergebnis, an die Wissensquellen ran und kann sie dort erarbeiten. Das ist, finde ich, schon ein ganz spannender Gedanke, der wird uns sicherlich noch sehr stark herumtreiben.
Ja, definitiv. Also das Thema bleibt super spannend. Ich versuche sehr optimistisch zu sehen. Ich glaube, mit genügend Motivation können jetzt viel mehr Menschen Dinge tun, die sie schon immer tun wollten. Gerade jetzt auch, wenn ich auf unser Institut schaue. Wir haben immer sehr viele spannende Methodiken entwickelt, aber wir hatten nie die Möglichkeit, das wirklich schnell auch zu implementieren, als Demonstratoren aufzubauen. Das war immer einfach out of scope. Und das ist es halt jetzt eben nicht mehr. Und ja, das, da sehe ich einfach eine Riesenchance zu sagen, wir können jetzt einfach wirklich größere Räder drehen, wenn wir wollen. Ein wichtiger Umstand dabei ist aus meiner Sicht immer noch auch im Auge zu behalten, was macht es mit uns als einzelnen Menschen, weil ich glaube, ein Phänomen ist tatsächlich auch die Tatsache, dass wir jetzt einfach mehr arbeiten, intensiver arbeiten, was dann potenziell zu Dingen wie Burnout schneller führen kann. Auch hier müssen wir Antworten darauf finden. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder parallel permanent 10 Agenten laufen lassen muss, um da irgendwie Forschung voranzutreiben. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das halt als riesige Befähigung und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich noch spannende Entdeckungen sehen, die wir vielleicht gar nicht für möglich gehalten
haben. Ja, da bin ich komplett bei dir. Also die Rolle des Menschen, das ist ja das Spannende jetzt, die wir ja ausdefinieren können in dem ganzen Kontext der Wissenschaft, der KI-Nutzung. Da ist die Wissenschaft nicht anders als zu anderen Arbeitsgebieten, vielleicht sogar noch stärker im Wandel in Summe, dass das vielleicht am Ende des Tages doch deutlich anders ausschaut. Und ich bin ja der Meinung, man kommt eigentlich auf, was wir heute schon angesprochen haben, man kommt eigentlich auf die wichtigen menschlichen Eigenschaften, Intuition, Kreativität, auf all diese Punkte, analytische
Emotionen
Fähigkeiten,
auch.
Auf alle Fälle auf diese Punkte. Und das zeigt ja auch, wenn wir das jetzt so betonen, dass wir das vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Auge verloren haben und uns eigentlich dorthin ausgebildet haben und auch dorthin in den Arbeitswelt bewegt haben, wo eben die KI eigentlich viel besser sein wird.
Ja.
Und das ist ja eigentlich der Fehler. Und da müssen wir, glaube ich, diesen Shift wieder hinbekommen, ja, dass wir auf das, was wir gut können, was wir besser können, was wir auch absehbarer Zeit gut können.
Was wir vielleicht auch weiterhin einfach in menschlicher Hand lassen wollen. Ich glaube, da gibt es auch gute Argumente für zu sagen, okay, nur weil die KI etwas kann, heißt es nicht, dass wir alles der KI überlassen wollen. Und ich hoffe, dass zum Beispiel sowas hier wie der Podcast, den wir machen, dass das nicht jetzt in ein paar Jahren alles KI generiert ist und die Menschen sich das gerne reinziehen, sondern dass die weiterhin die Menschen hinter der Idee haben wollen mit unseren Ecken und Kanten. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns auch ein bisschen besinnen müssen.
Ja, du hast es ja sehr schön gesagt mit unseren Imperfektionen.
Ja, genau.
Die wir sicherlich, als gerade wir beide hier auch, wenn wir uns wieder über Forschungsförderung so Kopf und Kragen sehen, aber ich finde, das sind ja Dinge, die geben ja einen Impuls, ne? Und die kann man ja auch einordnen. Und mich interessieren auch ganz viele Meinungen. Wir haben auch viele Aspekte heute nicht ansprechen können. Ich wollte ja eigentlich, aber das machen wir mal im anderen Thema, mal das Thema, das Wissenschaftszeitvertraggesetz, also die zum Teil prekären Situationen in der Wissenschaft.
Ja, krieg ich auf jeden Fall Flashbacks.
Ich bin Hanna und so. Das sind, glaube ich, Themen, die wir sicherlich auch mal aufgreifen können. Dafür war heute einfach jetzt nicht der Raum. Aber das sind schon Dinge, da gibt es kritische Sachen, aber ich will bewusst heute eigentlich eher für mich ist es ein positives Bild.
Ja.
Also ich glaube, wir haben jetzt ein richtig mächtiges Werkzeug und wir haben selber eine Hand, damit auch umzugehen.
Ja.
Auch die Wissenschaft selber ist kreativ, voller schlauer Leute. Das ist so. Und deswegen bin ich da grundsätzlich sehr, sehr positiv. Und ich glaube auch, dass die Strategie in Europa gar nicht schlecht ist, die wir momentan da verfahren. Bloß wir sollten uns halt einfach nicht kleiner machen, als wir vielleicht sind und einfach wirklich sagen, wir müssen wirklich auch da richtig nicht kleckern, sondern klotzen, wenn wir wirklich Innovationsführerschaft wieder haben wollen, die wir meiner Meinung nach, glaube ich, benötigen, um als EU, als Deutschland da uns auch wirklich beweisen zu können. Wir müssen Abhängigkeiten und Souveränität schaffen am besten, indem man selber da ganz vorne mitspielt. Ne?
Ja, die Hoffnung habe ich auch. In diesem Sinne, lasst uns gerne ein paar Kommentare da, wie ihr das Thema seht. Seid ihr Freunde der Wissenschaft? Haltet ihr das für überholt, die Art, wie wir Wissenschaft betreiben? Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare.
Ja, ich freue mich auf eure Anregungen, Kommentare, auch wo ihr sagt, das seht ihr komplett anders. Das sind die Dinge, die für uns ja nochmal wichtig sind. Wir kommen jetzt ja selber beide vom selben Institut, selbe Umfeld. Also von daher spiele ich mit rein, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie seht ihr die Punkte? Ich freue mich auf die Kommentare und schaltet bitte wieder ein beim nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.